Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Weil, ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten René Steinhuber.
Ciao a tutti.
Und unseren heutigen Special Guest, exklusiv für euch, liebe Tifosi, haben wir einen absoluten Rossonero eingeladen, Tom Strecker. Hallo, Tom.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Yes, wir freuen uns auch, dass du es in unserem Podcast geschafft hast, zu unserem Milan-Special, was wir heute haben, denn uns wurde vorgeworfen, wir wären zu Juventus-lastig und das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen. Und deswegen machen wir heute ein exklusives...
Nee, das geht nicht.
Das geht nicht. Deswegen machen wir heute ein exklusives Milan-Special für die lieben Tifosi. Wir haben dich eingeladen. Du bist uns aufgefallen bei Twitter, weil du sehr fundierte Tweets immer rausgehauen hast. Und deswegen haben wir gedacht, laden wir dich ein. Aber damit die Tifosi wissen, mit wem sie es überhaupt zu tun haben, darfst du dich gerne in zwei, drei kurzen Sätzen vorstellen. Und auch gerne erzählen, wie du Milan-Fan geworden bist.
Ja, also, wie schon gesagt, ich bin Tom Strecker, bin 26 Jahre alt, ich bin Student. Mhm. Milan-Fan geworden bin ich im Jahr 1999 oder 2000, ich weiß jetzt, das war so 5 oder 6 Jahre war ich alt. Mhm. Hat eigentlich damit angefangen, dass in meiner Familie quasi jeder Fußball gespielt hat und mein Vater war mal auf einer Geschäftsreise und wusste auch, dass ich mir schon immer ein Fußballtrikot gewünscht habe. Das ist ja so das Alter, wo man gerade anfängt zu kicken. Genau. Und das war, ich glaube, so 2, 3 Wochen sogar vor meinem ersten E-Jugendtraining und in dem Sportgeschäft, wo er war, gab es nur noch ein einziges Trikot in meiner Größe und das war ein Milan-Trikot.
Okay.
Ja, und damit hat es eigentlich angefangen. Und so richtig viel Berührungspunkte hat man ja damals eigentlich noch nicht gehabt. Also Serie A im deutschen Fernsehen gab es ja eigentlich nicht. Und es blieben eigentlich nur so die Champions-League-Spiele und mal Videotext gucken, wie sie gespielt haben und sowas. Da kann ich mich schon noch an die ein oder anderen schönen Spiele erinnern, die ich mit meiner Mutter, Bayern-Fan, geschaut habe. Mhm. So die viele schöne Spiele
2006,
mit Inzaghi.
Glaube ich, war das, ne? Wo Inzaghi die abgeschossen hat, 4-0 oder 4-1 war das.
Ich kann mich dunkel erinnern. Ich kann mich aber auch noch an ein schönes Spiel in der Allianz Arena erinnern mit einem 2-1-Sieg für Milan. Auch, ja. Ich glaube, Doppelpack von den Sagen.
Ja, Pippo.
Ja, kann auch sein.
Da lebhafte Diskussion im Wohnzimmer damals.
Das glaube ich.
Okay. Ich habe einen Twitter-Account auch, wie gerade schon erwähnt. @Thomsen, wie man es schreibt. Ja. Gleich so viel Druck, dass man mir jetzt gesagt hat, das sind so fundierte Analysen, aber naja.
Ja, okay. Also definitiv. Deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil wir da schon Experten auch begrüßen wollen in diesem Podcast und ich denke schon, dass du dich mit deinen Tweets absolut qualifiziert hast, weil wir auch in vielen Sachen gleich denken und deswegen denke ich, passt das auf jeden Fall ins Bild. Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben die Tifosi einen kleinen Eindruck, mit wem sie es zu tun haben. Und dann, und das mache ich sehr gerne heute, übergebe ich die Moderation an meinen geschätzten Kollegen René.
Ja, so, liebe Tifosi, vorab noch 2, 3 Infos. Die uns jetzt vielleicht noch über den offiziellen Account von meinem Sportpodcast zuhören und das vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Ihr könnt uns jetzt auf jeden Fall auch auf Spotify hören. Also ihr könnt jetzt drüber switchen, wenn ihr wollt.
Yes.
Ladet euch die Spotify-App runter und da findet ihr uns, wie gehabt, CSN, der Serie A-Talk. Ja, um ein bisschen einen Einblick noch zu geben, woher stammen jetzt die ganzen Fragen, die gestellt werden? Es sind nämlich jede Menge Fragen. Wir haben für unsere Patreons es ermöglicht, dass sie die Gestaltung des Podcasts mitgestalten, dass sie die Fragen quasi stellen. Wir haben da unsere Patreons gebeten, dass sie da uns Fragen zukommen lassen. Das waren richtig, richtig viele. Wir versuchen da ein bisschen eine Struktur reinzupacken. Mhm. Und das ist auch ein kleiner Bonus für die Patreons. Haben wir ja gesagt, alle paar Monate kommt dann ein Spezialpodcast, wo die Patreons ihre Fragen reinpacken können. Und da starten wir jetzt mal rein. Allen voran geht es den Tifosi um Vertragsverlängerungen, die sie sehr stark interessiert haben. Und vor allem vier Spieler waren das sehr oft genannt. Und ich würde sagen, wir starten mal mit der ersten Personalie rein, wo wir uns da genauer unterhalten. Und zwar soll es um Gianluigi Donnarumma gehen. Bisschen zu den Facts. Also er hat jetzt noch Vertrag bis Ende Juni bei Milan, und Milan steht in Verhandlungen mit seinen Agenten, mit Raiola. Aktuell verdient ja Donnarumma 6 Millionen, ist mit Ibra Topverdiener, Ibra knapp vor ihm, ich glaube, er hat 7.
Ja.
Und ja, was man jetzt so gehört hat, war Stand der Dinge: sie sollen 7 Millionen plus Bonus bieten, der Herr Raiola hätte aber gern 10. Und jetzt möchten die Tifosi gern unsere Meinung hören, wie wir denn einschätzen, ob es denn zu einem Abschluss kommt, und wenn ja, wie. Ich würde sagen, der Thomson darf gleich mal reinstarten als
Ja.
Gast. Gianluigi Donnarumma.
Ja, also ich denke, früher oder später wird es da 100% zu einer Verlängerung kommen, ganz einfach, weil Ticcio jetzt, glaube ich, oft genug klar gemacht hat, dass er verlängern möchte und dass er bei Milan bleiben möchte. Ich finde nur einfach, dieser Raiola-Faktor, der da eigentlich permanent im Hintergrund ist, das passt irgendwie nicht so ganz zu diesen Sympathiebekundungen, sage ich jetzt mal, oder zu der Sympathie, den er jetzt schon die ganze Zeit nicht zu Milan hat. Ich finde, wenn man wirklich den Willen hat und verlängern möchte und bei seinem, ja, ich weiß nicht, Lieblingsclub bleiben möchte, dann muss man irgendwo auch realistische Grenzen setzen. Und ich meine, man kann das, was in der italienischen Presse ist, immer nicht so hundertprozentig für bare Münze nehmen, sage ich jetzt mal. Ich meine, da sind jetzt schon viele Zahlen aufgetaucht von 7,5 bis 8 bis 9 bis 10 Millionen mittlerweile. Ja, also ich glaube, wenn man wirklich so viel Verbundenheit zum Verein spürt, dann läuft es da früher oder später über eine, dann läuft es eigentlich nur drauf raus, dass man sich von Raiola trennt, von der Seite von Donnarumma. Aber ich bin mir relativ sicher, dass man sich jetzt noch einigen wird, ja.
Okay. Ja, ich sehe es eigentlich auch ähnlich, weil die Situation war eigentlich vor 2 Jahren deutlich schwieriger für Donnarumma, und sogar in dieser Situation hat er verlängert, wo ihn da die Fans mit Geldscheinen beworfen haben. Und
Oh Gott, das war eine bittere Zeit
ja,
damals,
das
ja.
war richtig bittere Zeit, und Donnarumma dann eigentlich gegen den Willen von Raiola mehr oder weniger verlängert hat.
Ja.
Und jetzt, glaube ich, hat Milan ja auch bei Raiola ganz ein Understanding, denn man muss ja sagen, Raiola lag ja damals, zu der damaligen Zeit, gar nicht so falsch. Unter der chinesischen Führung hatte er halt massive Bedenken, wie das denn weitergeht mit Milan, und das war ja nicht ganz unbegründet, und er sieht jetzt, glaube ich, schon, was bei Milan vorangeht. Aber jetzt geht's halt wahrscheinlich ein bisschen noch ums Falsche, ne? 500.000 auf oder ab ist natürlich auch eine Menge Geld, und natürlich auch das Beraterhonorar, denke ich mal, wird auch noch eine Rolle spielen.
Ja, und gerade wenn man sich die Finanzsituation von Milan anguckt, also die oberste Prämisse, dass man endlich mal wieder eine ausgeglichene Bilanz hinbekommt, und das geht ja auch vor allem über das Gehaltsgefüge. Und da macht eben, ja, in dem Zusammenhang Kleinvieh, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen was aus, auch wenn das jetzt Summen sind, die für uns wahrscheinlich unrealistisch sind, für uns persönlich. So 500.000 mehr oder weniger im Jahr. Aber ich glaube, wir wären jetzt im Moment auch gar nicht an der Stelle, wo wir angekommen sind mit diesen 10 Millionen, die Raiola fordert, wenn ein gewisser Massimo Mirabelli bei der ersten Vertragsverhandlung nicht direkt 6 Millionen auf den Tisch gelegt hätte. Das war damals, glaube ich, ein ziemlich krasser Fehler.
Das stimmt. Da kommst du natürlich über die Jahre hinweg immer mehr in eine Zwickmühle, dass du ja schon das Gehalt aufbessern willst, aber wenn du dann schon, also wie Mirabelli da schon so vorgelegt hat, ja, müssen die jetzt quasi die Suppe auslöffeln, ne? Wobei man auch sagen muss, das haben ja auch so Robert Gucher mitbekommen, so dass grundsätzlich erstmal das erste Angebot vom Verein abgelehnt wird, ne? Das gehört zur Verhandlungsstrategie dazu, und auch es ist ja oftmals so, wenn du mit jemandem verhandelst, dass du absichtlich sehr hohe Forderungen stellst, weil jede Forderung natürlich einen gewissen Ankereffekt hat. Und desto höher du forderst, desto mehr zieht das diesen Anker mit sich, dass der Verein dann auch sein Angebot aufbessert. Und ich denke auch mal, dass Raiola sich dieser Verhandlungsstrategie bewusst ist und das auch immer wieder einsetzt. Und ja, ist natürlich schwierig, aber ich bin da eigentlich auch bei euch. Ich denke schon, dass das mit der Vertragsverlängerung unter Donnarumma klappen wird.
Man muss halt auch sagen, der Donnarumma ist jetzt 21. Wenn der jetzt einen Vertrag bekommt über 4 Jahre und Raiola möchte bei jeder Verlängerung eine Gehaltssteigerung, was verdient er dann mit 30?
Ja,
Also da
ja,
kommt er ja ins Fern. Also ja,
ja.
bin auch gespannt. Also so Dinger wie, ob es eine Ausstiegsklausel geben wird. Milan möchte ja keine, Raiola möchte schon eine. Sind sicher auch noch vielleicht Faktoren, die dann mit einfließen lassen. Aber ich glaube, so sind wir uns grundsätzlich einig, dass es früher oder später eine Verlängerung geben wird.
Ja,
Da
das.
brauchen wir uns eigentlich auch nicht genauer darüber unterhalten, wer ihn denn ersetzen könnte oder sonst irgendwas, wenn das ist jetzt. Wir haben so viele Fragen, also ich würde sagen, aus Sascha und Thompson, habt ihr noch was zu Donnarumma?
Eigentlich
Also
nicht. Also ich
zur
nicht.
Verlängerung jetzt an sich?
Nee, von meiner Seite
Ja.
eigentlich auch nicht.
Okay, dann eine zweite Personalie, die ebenfalls einen auslaufenden Vertrag hat im Sommer, ist Hakan Calhanoglu. Ja, überragender Spieler natürlich in den letzten Monaten oder mittlerweile im letzten Jahr für Milan geworden, um es ein bisschen in Statistiken wiederzugeben. Calhanoglu hat nach dem Lockdown, also im März, in 38 Spielen 12 Tore, 19 Assists. Das sind fast ein Scorer pro Spiel. Also das ist für einen
Krass,
Zehner
echt
richtig,
krass.
richtig krank. Also das
Ja.
sucht auch weltweit seinesgleichen auf dieser Position. Es ist wirklich abartig, was Hakan Calhanoglu abruft. Und er verdient aktuell laut der Gazzetta dello Sport 2,5 Millionen. Und ja, das stimmt. Weit die Zahlen dann wieder stimmen, aber da spricht man auch von mindestens von einer Verdopplung, was das Management möchte. Das hat man aber jetzt schon öfter gelesen, dass man da sehr knapp an einem Abschluss sein soll. Wie ist da eure Meinung zu Hakan? Denkt ihr auch, der wird früher oder später verlängern oder könnte da noch ein ja, etwas geschehen?
Also ich glaube persönlich, dass das auch relativ sicher ist mittlerweile. Auch wenn ich jetzt gefühlt seit einem Monat jeden Tag lese von wegen die Verlängerung ist fix, die Verlängerung ist fix und es passiert nichts. Die letzte Zahl, die ich gelesen habe, waren jetzt, ich glaube sogar kurz nach dem Crotone-Spiel kam die Meldung auf von wegen 4 Millionen pro Jahr und Bonuszahlung.
Genau, hatte ich auch gelesen, weiter sogar noch.
Und ich glaube, das dürfte dann auch in etwa so in den Sphären liegen, wo man sich bestimmt einigen wird. Also ich habe auch gestern schon geschrieben auf Twitter, wenn noch irgendjemand an der Wichtigkeit von ihm zweifelt, dann soll man sich mal den Unterschied angucken, wie Milan gespielt hat ohne ihn in der ersten Halbzeit, vor allem
Ja.
gestern und mit ihm.
Sehr,
Das
sehr
war
gut. Ja.
ein himmelweiter Unterschied im
Ja, fand ich
Offensivspiel.
auch. Fand ich auch. Ich habe mir das Spiel auch Real Life angeschaut und wie Tom sagt, vorher hat Manish Leao den, ich will nicht sagen, den Zehner gegeben. Ich denke, er hat jetzt nicht die Aufgabe, das Spiel zu machen, sondern im Gegensatz zu Hakan auch immer wieder die Tiefe zu suchen, die Zlatan ja selten sucht, weil er nicht so nicht mehr der Schnellste ist und auch nicht die Kondition hat, da immer wieder Sprints in die Tiefe zu starten. Das war natürlich eine nette Idee von Pioli, aber hat nicht so gut funktioniert. Und als Hakan auf dem Platz war, das war ein ganz anderes Milan. Also du hast wirklich gemerkt, als würdest du einem Toten ein Herz einsetzen und auf einmal kommen die ganzen Körperfunktionen zurück, hatte ich das Gefühl. Herz und Hirn der Mannschaft und was mich auch so sicher gemacht hat, dass, also unter anderem, sagen wir es mal so, unter anderem so sicher gemacht hat, dass Hakan verlängern wird, ist einfach, ich weiß nicht, Tom, ob du dich an diesen Sprint erinnern kannst, das war an der Eckfahne, wo der Hakan mit so viel Herzblut hinsprintet und aus 3 Meter eine Sprunggrätsche ansetzt
Ja,
und kannst du dich erinnern an die
ich kann
Szene?
mich erinnern, ja.
Da habe ich gedacht, wenn der Kerl nicht verlängert, dann bist du ja Kaiser von China, Alter. Sonst spielst du nicht so. So eine Sprunggrätsche machst du nicht, wenn
Ja,
du dich
genau das
nicht
habe
mehr
ich
mit
auch
deinem
gedacht.
Verein identifizieren kannst und vor einem Wechsel stehst. Niemals. Das war für mich sehr, sehr symbolisch, diese Sprunggrätsche da von Hakan. Und deswegen, ich gehe da eigentlich auch von aus, dass das auf jeden Fall zur Verlängerung führt. Und ich finde es auch klug, dass man Boni mit einbaut. Ich denke, dass die stark leistungsabhängig sind auch. Und weil bei Hakan muss man halt auch sagen, er ist momentan Weltklasse. Aber René und ich haben schon öfter darüber gesprochen im Podcast. Die Frage, wie wäre es, wenn die Stadien wieder voll sind? Ob er dann immer noch so performen würde, das
Tja,
weiß man nicht, ne?
das
Aber.
liest man auch immer wieder in Bezug auf das komplette Team, aber das ist ziemlich hypothetisch, also ich würde es
Ja,
nicht beantworten wollen.
ist
Ist
ziemlich
schwer
hypothetisch.
einzuschätzen.
Ja, ist wirklich sehr schwer einzuschätzen. Und deswegen finde ich es gut, dass man da Boni mit eingebaut hat, die dann auch teilweise leistungsabhängig sind. Und da kannst du auch, wenn er es längerfristig weiterhin abruft, das, was er gerade macht, dann kann er natürlich auch zu den Spitzenverdienern irgendwann aufsteigen, wenn du dann nochmal seinen Vertrag verlängerst und er
Ja.
dann 6, 7 Millionen hat. Also ich finde es gut, wie sie es gerade machen.
Ja, aber man muss auch sagen, jetzt mit 4 oder 4,5 Millionen wäre auch die Nummer 3 im Gehaltsgefüge und das würde eigentlich auch seine Leistung ein bisschen widerspiegeln, finde ich dann eigentlich, würde sie eh ganz gut passen. Jetzt Zlatan,
Passt, ja, passt.
Donnarumma vorne weg und Hakan
Ja.
auf der 3 gehaltstechnisch. Aber ein Spieler, wo es jetzt wahrscheinlich etwas schwieriger wird, der ja gerne auch ins Fern von Donnarumma vorstoßen möchte, also jetzt nicht die neuen Forderungen, aber die aktuellen, ist ein Spieler, der aber noch bis 2022 Vertrag hat und in seinen Leistungen nicht an Donnarumma und an Hakan Çalhanoğlu rankommt. Es handelt sich um den Innenverteidiger Alessio Romagnoli. Aktuell verdient der Herr 3,5 Millionen bei Milan.
Ja.
Und da fragen sich halt diverse Tifosi. Ja, jetzt würde man noch Ablöse bekommen. Man könnte ja auch Donnarumma die Bünde geben. So, ich gebe das jetzt mal ganz locker lässig weiter und lasse das mal in Thompson beantworten. Wie wir mit Romagnoli weitermachen. Es ist ja nicht so, dass Romagnoli jetzt grundsätzlich schlecht ist. Aber man hat halt an ihn eine gewisse andere Erwartungshaltung, auch von dem, was er verlangt oder auch von dem, was die Gesellschaft oder die Milan-Fans an ihn ja, von ihm verlangen, denn er soll ja eigentlich der Abwehrchef sein, aber momentan ist es eher so, dass Kia ihn halt
Akzeptanz.
eher genau anleiten muss. Ja. Also, Thompson, ich übergebe mal an dich. Wie siehst du seine Leistungen vor allem mal und
Schwierig.
eine mögliche Verlängerung?
Beides schwierig zu beantworten. Also seine Leistungen, finde ich, sind extrem schwer zu beurteilen, weil in der Zwischenzeit ist er einfach meiner Meinung nach richtig, richtig bieder geworden in seinem Spiel. Gestern, muss ich sagen, war mal wieder so ein Ausreißer nach oben dabei. Da hat er stark gespielt neben Tomori. Da waren auch viele Szenen dabei, wo er auch mal mit Ball sich was getraut hat, wo er mal Läufe in die Tiefe gegangen ist. Aber man muss eben auch immer wieder sagen, es soll jetzt nicht respektlos klingen, aber es war eben in Anführungszeichen bloß Crotone, die auch gerade in Halbzeit 2 wirklich Vogelwild gespielt haben oder Vogelwild verteidigt haben. Und was mir immer extrem aufgefallen ist, jetzt gerade in dieser Saison wieder, ist, wenn Kjær gefehlt hat, dann hat man sein Fehlen gemerkt, also das von Kjær. Aber man hat nie gemerkt, dass Romagnoli die Führung oder die Strukturen der Abwehr übernommen hat. Du hast immer dieses Loch neben Romagnoli gehabt, wo du genau gemerkt hast, da ist enorm viel Struktur verloren gegangen. Und auch meiner Meinung nach auch spielerische Klasse, weil Romagnoli sich für mich seit langem mit Ball am Fuß kaum mehr wirklich was traut. Also es sind so die Standard-Spieleröffnungspässe dabei, aber mal so ein Ball in die Tiefe oder sowas, das fehlt mir echt schon seit langem. Und auch irgendwie diese Risikobereitschaft, mal sowas zu machen. Und da finde ich auch krass, wenn man so diesen Kontext zu ihm nochmal sieht mit Kalulu als Partner, wo Kjær verletzt war. Das gab es halt, glaube ich, auch schon ein paar Mal. Was Kalulu da rausgehauen hat, teilweise auch an Pässen im Spielaufbau und an Bewegungen auf den Gegner zu und im Gegenpressing und sowas, was extrem wichtig ist. Und das im Vergleich zu sehen mit Romagnoli, das waren schon zwei Welten, obwohl das der Abwehrchef ist, der da eigentlich massive Erfahrung hat und eigentlich auch viel Qualität, meiner Meinung nach, hat. Und deswegen finde ich es eben auch schwierig, da über die Vertragsverhandlungen zu reden, weil
Auch mit den Forderungen, wenn man jetzt sagt, er verdient eh 3,5 Millionen und das sollen vielleicht 5, 6 werden, wenn die Zahlen dann stimmen, steht das natürlich leistungsmäßig in keinem Verhältnis.
Es ist ja auch schon wieder dieser Raiola-Faktor im Hintergrund. Also
Ja.
du weißt ganz genau, wie das dann ablaufen wird und dass es eben nicht sich auf eine moderate Forderung beschränken wird. Also ich bin niemand, der sagt, man muss Romagnoli jetzt verkaufen, dringend. Ich bin der Meinung, dass da immer noch sehr viel, er hat immer noch ein hohes Standing. Das
Ja.
merkt man auch in jeder Szene, dass er eben immer noch der Abwehrchef oder der nominelle Abwehrchef und der Kapitän ist und dass er auch einen gewissen Einfluss auf die Mannschaft hat und dass er auch ein gewisses Standing in der Mannschaft hat. Und er spielt ja auch grundsätzlich nicht schlecht. Aber ich glaube, wenn im Sommer ein Angebot kommt, über das man nachdenken kann, ich möchte jetzt mal gar keine Zahlen in den Raum stellen, dann muss man sich ganz genau überlegen, was man macht. Eventuell auch, wenn man schon mal Vorgespräche mit Raiola geführt hat und genau weiß, woraus rauslaufen könnte.
Ja, das hast du auf jeden Fall gut zusammengefasst. Also ich sehe es auch so. Also bei Romagnoli stimmt einfach, kurz gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis gerade nicht so sehr. Und dem darfst du eigentlich keine 5-6 Mülle an Gehalt bezahlen, weil er in seiner Entwicklung meiner Meinung nach so ein bisschen stehen geblieben ist, stagniert ein bisschen. Und wenn du ihm wirklich jetzt 5 bis 6 Mille an Gehalt zahlen willst, dann passt es vom Leistungsvermögen her nicht mehr in das Gehaltsgefüge, meiner Meinung nach. Und daher würde ich auch dafür plädieren, wenn, also wie Tom sagt, wenn jetzt wirklich im Sommer ein Angebot käme, also bei dem Scouting, was Milan gerade hat, bin ich mir sicher, also ich will jetzt auch nicht zu viel auf Tomori und so eingehen, das war vielversprechend, was wir jetzt von ihm gesehen haben, aber ich bin mir sicher, dass du den Romagnoli ersetzt bekommst. Ich meine, wenn du dir Kjær und Gabia angeschaut hast, genau wie Tom gesagt hat, wenn Romagnoli gefehlt hat, das hast du nicht großartig gemerkt. Der Gabia hat ihn super vertreten. Ne? Ja. Das war eine 1A-Defensive. So, und da mache ich mir schon die Gedanken, willst du wirklich jemanden so den Vertrag verlängern, dass er zu einer der Spitzenverdiener aufsteigt, der ja, seit Jahren stehen geblieben ist in seiner Entwicklung und man weiß nicht, ob da noch was kommt, weil wie alt ist Romagnoli mittlerweile? Ich
weiß 26.
Ja, also ich weiß es nicht, ob man da jetzt noch so viel an Entwicklung erwarten kann.
Ja, es ist auch, wenn man ein bisschen die Konkurrenz oder die andere Mannschaft nicht so sieht, jetzt Stefan De Vrij zum Beispiel, der verdient 3,8 Millionen, muss halt auch ein bisschen ein Verhältnis setzen, ja, oder ein Chiellini verdient 4.
Ja.
Es ist, die Zahlen sind halt ein bisschen weltfremd. Also ich würde jetzt mit Romagnoli wahrscheinlich schon verlängern, wenn der Gehalt gleich bleibt, aber das ist halt mit Raiola nicht machbar. das ist halt die Schwierigkeit. Was ein bisschen immer bei mir mitspielt, ist schon, dass die Italiener einen kleinen Bonus haben, und zwar deswegen, weil ich es immer wichtig finde, dass ein gewisses Konstrukt einfach aus Italienern besteht für die Identität des Vereins ein bisschen, glaube ich, für Neue, die dazukommen, ist es, glaube ich, oft wichtig, dass man ihnen das ein bisschen vermitteln kann, was es heißt, für Milan zu spielen. Von dem her, aber klar, wenn jetzt solche Summen im Raum stehen und die stehen in keinem Verhältnis, ich bin ja auch gespannt, oder die Frage gebe ich auch gleich mal weiter an euch, wenn man jetzt Tomori die ersten 2-3 Spiele spielen sieht und der weiterhin so performt, sehe ich jetzt keine Notwendigkeit, warum Pioli ihn rauslässt, wenn Kjær fit ist. Also
richtig.
Bin dann auch gespannt, wie denkt ihr, was wird das jetzt da geben? Oder lasst da Romagnoli dann einfach drauf, weil er Captain ist, auch wenn Tomori besser ist? Ich weiß es ihm nicht. Tut mir da ein bisschen schwer, ob wir Romagnoli überhaupt noch als Stamminnenverteidiger sehen die nächsten Wochen.
Das ist ein gutes Argument. Ich fang mal an, Tom, weil ich habe über Tomori beispielsweise sehr viele Informationen mittlerweile, weil ein guter Freund von mir ist leidenschaftlicher Chelsea-Fan und er hat zum Beispiel erzählt, dass bei Chelsea keiner versteht, warum der Tomori verkauft wurde. Also die Fans halten eigentlich große Stücke auf ihn und er hat ihn auch in höchsten Tönen gelobt. Auch was ich gelesen habe über Tomori, war er wirklich sehr, sehr vielversprechend. Das ist genau wie René sagt, wenn der Kerl, also dafür, dass er die Mannschaft gar nicht kennt, ja, dass er eigentlich erstmal Zeit braucht, für sich zu akklimatisieren. Was der jetzt schon gezeigt hat in den ersten Spielen, macht Lust auf mehr. Und ich glaube auch, wenn Tomori so weiter performt, boah, also, warum solltest du den dann rausholen? Ne? Also, das ist wirklich, ich finde es echt schwer. Ich finde es echt schwer, weil ich traue Tomori das zu, dass er sich da etabliert und wir dann wirklich einen Härtefall haben werden.
Ja, so eine körperliche Wucht, finde ich, das, was ich bei Romagnoli oft ja vermisse. Jetzt könnte ich mir einen Tomori gegen Lukaku gut vorstellen. Romagnoli habe ich Bauchweh. Also das ist...
Ja, vor allem, weil Romagnoli irgendwie in den letzten Spielen ein Zweikampfverhalten gezeigt hat. Da wird ein... Also, wenn der Ball im eigenen Strafraum ist, wird er immer ein bisschen mulmig.
Ja.
Ja, er ist manchmal sehr schlampig im Zweikampf. Ne? Er hat immer wieder mal so Aussetzer, wo er komplett pennt. Ich kann mich auch erinnern, wenn wir nach Ecken Kopfballtore fangen, dann habe ich das schon so oft erlebt, dass der Romagnoli gepennt hat. Allein gegen Inter, der De Vrij. Der hat, glaube ich, in 2 Derbys ein Kopfballtor gegen uns gemacht und 2-mal war es Romagnoli, der gepennt hat. Und das sind Dinge, die darf ein Spitzenverteidiger nicht passieren. Wenn das einem Calabria als Außenverteidiger passiert oder irgendjemand anderes, okay. Aber es ist immer Romagnoli. Und
der berühmte Abate-Aussetzer im Derby gegen
Leeds. Ja, das war das. Ist so.
Im jeden Derby gefühlt. Ja. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst.
Ja, ja, deswegen. Das sind kapitale Böcke und ah, ich weiß es nicht. Tom, hau raus. Was denkst du?
Ich denke, dass man da ganz genau abwägen muss, weil ich glaube, die Kaufoption für Tomori wird für Milan ein ziemliches Brett sein, auch wenn man sich für die Champions League qualifiziert. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie von Platz 1 reden, um Gottes Willen. Da bin ich vorsichtig. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen. Da liest man auch wieder alles von 25 Millionen bis 30 Millionen. Aber ich sag mal so, in der Mitte wird es irgendwo liegen. Mhm. Ich denke schon, dass es eine ziemliche Investition wäre, aber es wird sich lohnen. Ich glaube auch. Ich habe auch viele Meinungen von Chelsea-Fans gelesen. Ich glaube, Lampard hat ihn zu Saisonbeginn relativ häufig noch eingesetzt oder ein paar Spielen.
Genau.
Wo er wohl der beste Verteidiger gewesen ist oder einer der besten.
Ja.
Und dann ist er ein bisschen nach hinten gerückt wieder.
Und
was viele nicht verstehen
warum.
Konnten.
Genau, keiner wusste warum. Auf einmal war er keine Rolle, hat er keine Rolle mehr gespielt. Ja.
Vielleicht
ein persönliches Ding. Wenn ich mir so anschaue, was er so hier zeigt und auch so das Gesamtpaket, also enormes Tempo, so eine körperliche Wucht und auch so ein bisschen ähnlich wie Kehr, also dass auch gleichzeitig viel über Antizipation gemacht hat, gemacht wird.
Ja.
Und auch spielerisch durchaus ansehnlich, also das Gesamtpaket würde passen. Und ich meine, ist jetzt auch vielleicht ein anderer Spielertyp als zum Beispiel Simakan, der da auch als Neuzugang gehandelt wurde. Der ja mehr so über die Physis kommt, Simakan, und über so diese, die normale Zweikampfführung, sage ich jetzt mal, weniger über Antizipation. Aber ich glaube, es wird sich lohnen, auch wenn vielleicht für Romagnoli ein gutes Angebot reinkommt.
Ich kann mich noch erinnern, dass Massara vor kurzem erst gesagt hat, dass sie so hart gekämpft haben für die Kaufoption. Also, dass das eigentlich ausschlaggebend war, warum es dann 2 Wochen länger gedauert hat eigentlich. Das hat er in einem Interview gesagt, dass sie da eigentlich nur, dass sie überhaupt eine bekommen. Richtig. Und mich würde es jetzt schon wundern, wenn er wirklich performt, warum kämpfen sie dann so hart um diese Option, wenn sie die dann ohnehin nicht ziehen.
Ja.
Ja, man muss halt dann auch sagen, Gabi wäre halt dann auch ein günstigerer Backup als wie Romagnoli. Aber okay, wir haben jetzt alles mal ein bisschen wieder. Es ist ja schwierig, glaube ich, für alle. Ja, es ist ziemlich hypothetisch für alle.
Jungs, ich würde sagen, wir gehen mal in die Pause.
Unbedingt.
Und machen dann gleich weiter, weil wir haben jetzt knapp 20, 25 Minuten und müssen ja Werbung machen. Deswegen, liebe Tifosi, hört uns gleich wieder bei unserem Milan-Special bei Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt's auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleiteten. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
So, liebe Tifosi, da seid ihr bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast. Wir machen weiter mit dem AC Mailand, unserem Special Guest Tom Strecker und ja, lieber René, hau raus.
Die vierte Personalie mittlerweile bei Vertragsverlängerungen steht nun an und da haben wir eine richtige Menge oder Latte an Fragen, die dann noch oben drauf kommen. Also vorweg, es handelt sich um Zlatan Ibrahimovic.
Autsch.
Zlatan ebenfalls im Sommer einen auslaufenden Vertrag. Wie man jetzt schon öfter gehört haben, Pioli wäre durchaus begeistert, wenn der Herr Zlatan Ibrahimovic noch ein Jahr dranhängt. Maldini hat auch heute nochmal gesagt, dass es an der Physis von Ibrahimovic quasi liegt, ob er denn doch bleiben möchte. Also ich glaube, der Verein hat ihm die Türen schon aufgestoßen. Zlatan entscheidet quasi mehr oder weniger, ob er noch ein Jahr dranhängt. Ich würde sagen, wir hauen jetzt alle mal raus. Macht Zlatan noch ein Jahr weiter bei Milan? Oder wäre es gut auch, wenn er noch ein Jahr dranhängt? Oder sollte man jetzt schon einen Umbruch machen mit einem anderen Stürmer? Vielleicht fängt der Sascha mal an. Bevor er...
Also, ich glaube, wir sind uns alle drei einig, dass es sehr viel Sinn machen würde aus sportlicher Sicht, wenn Zlatan weitermacht. Also ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ob er weitermacht, bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher. Ich habe das Gefühl, dass er richtig Bock hat, dass er sehr, sehr ehrgeizig ist. Und Satan hat ja immer noch einen Traum. Und das ist auf jeden Fall der Champions League Sieg. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Milan.
Wir müssen auch noch länger spielen.
Ja, ja, ich weiß. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Du darfst nicht vergessen, Zlatan hat ja eine ganz andere Wahrnehmung wie jeder andere Mensch von sich selbst.
Ja, ja, okay, das muss man mit einfließen lassen, das stimmt.
So, der ist ja auch da hingekommen und hat frech gesagt, mit mir wäre Milan Meister geworden, wenn ich schon am Anfang der Saison da gewesen wäre. Kann ja sein, dass der Kerl genauso in Bezug auf die Champions League denkt. Also ich denke, wenn ich die erstmal in die Champions League gebracht habe, dann gewinnen wir auch die Champions League. Ja, weil ich bin Zlatan Ibrahimovic. Das ist ja sein Selbstverständnis, sage ich mal. So, und ich glaube, der ist noch nicht satt. Und deswegen finde ich auch die Verpflichtung von Mandzukic sehr klug, weil wir sehen ja alle, dass Zlatan sich teilweise körperlich gerade gegen Ende des Spiels immer wieder mal schwer tut und einige Läufe auslässt, weil er einfach nicht mehr die Luft dazu hat.
Ja, sehr klar.
Und ich glaube auch, dass der Verein deswegen vorgesorgt hat, einen Mandzukic geholt hat, der selber nicht mehr der Jüngste ist und deswegen nicht absolute Ansprüche auf den Stammplatz stellt, sondern auch bereit ist, der Rotationsstürmer zu sein. Und daher glaube ich schon, dass hinter den Kulissen Satan schon gesagt hat, dass er weitermachen wird, und er hat ja auch selber gesagt, wenn er merkt, er kann dieser Mannschaft nichts mehr geben, dann hört er von sich aus auf. Und wenn man sich seine Statistik anguckt, dann sind wir uns, glaube ich, alle drei einig, dass er der Mannschaft noch einiges gibt,
wenn
sich da ja alles erledigt hat.
Ich bin mir bei ihm nicht hundertprozentig sicher, weil, also sportlich, klar, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass von ihm selber mal der Satz kam, von wegen, er muss erstmal abwarten, wie die Saison weiterläuft, wie er sich dann körperlich fühlt. Also ich glaube, vielleicht fangen da so die ersten Zweifel an, weil er war ja auch jetzt ein paar Mal angeschlagen, verletzt. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber also ich glaube, wenn man den Zlatan von gestern zum Beispiel nimmt, dann dürfte das schon noch auf ein weiteres Jahr rauslaufen. Auch weil ich glaube, dass da nicht nochmal irgendwie 1 Million draufkommen im Gehalt. Ich glaube, das funktioniert dann auch einfach nicht mehr.
Ich glaube auch nicht. Ja, also ich
sehe es. Die Alternative dazu wäre allerdings meiner Meinung nach zum Beispiel schon wieder recht kostspielig, weil ich sehe zum Beispiel Andrea Belotti so als denjenigen, der da den Zlatan-Posten antreten könnte, vom Gesamtpaket her. Und das käme dann schon noch auf die ein oder andere Transferausgabe raus. Ich weiß nicht, ob das in dem nächsten Sommer alles machbar wäre. Also ich glaube schon, dass dann noch ein Jahr Zlatan bei Milan auf uns wartet.
Aber Belotti hat, glaube ich, noch Vertrag bis 2022, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, genau. Er hat eigentlich dann
theoretisch
nur noch ein Jahr im Sommer.
Ja. Das
wird gratis dann ablösen. Also gratis mit dem Vertrag.
Genau,
Zlatan und Mandzukic noch ein Jahr dranhängen. Mandzukic muss die Fresse halten, sich auf die Bank setzen und dann dürfen sie sich vertschüssen und dann kommt Andrea Belotti.
Genau. Ablösefrei, versteht sich.
Ja, ablösefrei, versteht sich. Ja. Das wäre wahrscheinlich der Traum von vielen Milan-Tifosi.
Ja,
Belotti hat sich natürlich auch im vorigen Jahr nochmal extrem weiterentwickelt, muss ich sagen. Also so schlecht wie Torino teilweise ist und er.
Wahnsinn, gell?
Wahnsinn, also was er für einen Sprung gemacht hat. Ohne ihn ist Torino nicht die Hälfte wert und auch wie mannschaftsdienlich, dass er spielt und spielintelligenter und hat auch heuer 11 Tore, 6 Assists. Also er kreiert auch viel. Also ja, Belotti ist das um und auf. Könnte man tatsächlich auch gut vorstellen bei Milan, aber.
Auch mit der Milan-Vergangenheit, die er hat,
Belotti. Ja, genau. Ja,
genau. Der brennt für das Trikot und genauso Leute brauchst du dann natürlich. Und ist Italiener, ne?
Ja, ja.
Machst du
auch
nichts
falsch. Der kann sich mega identifizieren mit dem Verein natürlich, ja.
Aber ich finde auch aus sportlicher Sicht, die Spielweise von Belotti ist ja auch jemand, der sich total für seine Mannschaft aufopfert, der Bälle halten kann, der kopfballstark ist. Ja, gerade das Kopfballstarke ist so wichtig für unser Spiel. Da ist er extrem stark. Und ich finde auch, dass du ihn spielerisch gut gebrauchen kannst in dem System. Also das ist nicht so spielerisch so verkehrt, was Belotti sich da teilweise abhält. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er in das System Milan sehr gut reinpasst von seinem Fähigkeitenprofil her. Und deswegen bin ich da ganz bei Tom. Ich glaube, dass Belotti auf jeden Fall ein geiles Erbe für Zlatan wäre.
Er ist ja auch Kapitän, also dieser ganze Führungsanspruch, sag ich mal, den Zlatan auch mit sich bringt.
Hat eine Elfmeterschwäche, wie Zlatan. Ne? Ja, weiter.
Aber ja. Ja, ob man jemals Kessié die Elfmeter treten sehen wird, direkt vom Beginn, wenn Zlatan auf dem Platz steht.
Ich weiß auch nicht. Nee. Kessié hat auch gesagt, die Elfer sind für Stürmer wichtiger als für Mittelfeldspieler. Also er darf dann, wenn der Lord ihm überlässt, dann darf er vielleicht einen machen. Ja.
Bestimmt der Lord zitiert in der Situation. Ne?
Ja. Okay, da zu Ibra, das sind so viele Fragen gewesen zu Ibra, aber das geht eigentlich der eher einher. Wer wird quasi der Nachfolger von Zlatan Ibrahimovic bei Milan? Kann es Leao werden oder ein anderer? Also Belotti haben wir jetzt schon gehört, wer der Wunschspieler, wenn Belotti jetzt nicht zu realisieren ist, weil im Sommer, keine Ahnung, er zu Atletico Madrid für 60 Millionen wechselt, könntet ihr zwei, ich kann mir selbst die Frage auch stellen, wir drei, uns vorstellen, dass Leao ihn im Zentrum auch übernehmen kann. Ich sehe ja Leao am stärksten eigentlich über den Flügel kommen. Also da ist natürlich auch Milan extrem stark besetzt, natürlich mit Rebic und mit Leao, wenn du da die Optionen hast. Wenn wir uns da an den Leao erinnern im Derby, was der mit dem armen Teufel D'Ambrosio gemacht hat, der hat jetzt noch Knoten in den Beinen. Also Albträume, der Leao, wenn er gut drauf ist, also Leao ist für mich eine Mischung aus Mbappé und Balotelli. Man weiß nicht genau, was man bekommt. An manchen Tagen hat man Balotelli, manchmal hat man Mbappé. Aber wenn er Lust hat, ist der Junge krank. Aber ich sehe ihn jetzt nicht in der Entwicklung, dass er irgendwann mal ein klassischer Neuner wird. Aber
Nee.
Also von dem her glaube ich kaum, dass er Ibrahimovic ersetzen wird.
Der ist für mich so ein stärkerer Niang, ne? Der Leao. Weil der Niang, den konntest du im Mittelsturm auch nicht so wirklich gebrauchen, ne? Und irgendwie erinnert er mich daran. So als, wenn noch so eine Frage käme, ich finde Scamacca sehr, sehr interessant. Viele sagen auch über ihn, dass er der italienische Ibrahimovic ist. Ich meine, das geht ja immer schnell, diese Bezeichnungen.
Aber für das solltest du auch Stammspieler mal Beginner werden, das wäre halt mal der Anfang.
Ja, er hat ja bevor Ballardini kam, hat er eigentlich sehr regelmäßig gespielt. Jetzt natürlich sieht es wiederum anders aus, aber ich finde, so in den nächsten Jahren kann ich mir schon vorstellen, dass er eine gute Entwicklung nehmen wird. Was ich auch noch so ein bisschen auf dem Schirm habe, ich weiß nicht, wie da hinter den Kulissen sich verabschiedet wurde, aber Luka Jovic glaube ich schon, dass Milan den nicht so schnell aus den Augen verlieren wird, auch wenn er jetzt erstmal zu Frankfurt gegangen ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Frankfurt den am Ende der Saison fest verpflichten kann. Das kann ich mir beim besten Willen vorstellen.
Nein, das auf keinen Fall.
Ja.
Es hieß ja auch irgendwie, dass sie dann wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, er wird relativ sicher, meine ich jetzt, den Posten als Trainer bei Real räumen nach der Saison. Ich bin da jetzt nicht so ganz gut informiert.
Allegri ist auch im Gespräch, was ich immer wieder mal lese. Von dem her weiß ich es auch, dass sie
dann... Also aber da muss man halt auch erstmal abwarten, weil sie dann selber ja kein besonders großer Fan von Jovic ist, ob das dann vielleicht mit einem neuen Trainer anders wird.
Mhm. Ja, das weiß man nicht.
Das ist ja dann auch wieder, das ist ja auch wieder ein Thema für Brahim Diaz zum Beispiel. Das soll der Milan in die Karten spielen, wenn es sie dann geht für Diaz. Mhm. Aber das ist jetzt wieder was anderes. Aber ich glaube, so wirklich ideal wäre für mich wirklich nur Belotti. Auch was so das Preisliche angeht. Ich meine, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, ein Interview, ich bin mir nicht 100% sicher, mit wem. Ich meine, es war ein relativ gut informierter Torino-Journalist. Der meinte, dass diese teilweise dreistelligen Forderungen, die Torino da bei Belotti gestellt hat, jetzt mit einem Jahr Restvertrag im Sommer logischerweise komplett absurd wären und man sich so auf 20 bis 30 Millionen einigen könnte. Dann kam ja noch das Gerücht auf, dass Milan drüber nachdenkt, dort Krunic mit reinzupacken in das Gesamtpaket, wo Torino ja auch schon seit längerem dran war. Man muss abwarten, was wird. Aber also für mich wäre es wirklich ideal, weil alles andere wird preislich vermutlich jenseits von Gut und Böse, weil da muss bilanziell noch einiges passieren. Da muss Milan, glaube ich, noch ein bisschen sparen, bis man da gesund auf dem Transfermarkt agieren kann in Regionen, wie es zum Beispiel Juventus oder auch Inter mittlerweile machen. Da muss ein kleines bisschen, kleine Brötchen noch gebacken werden, auch
mit Obwohl Inter auch sehr kleine Brötchen aktuell backen muss.
Ja, mittlerweile, ja. Juve kann man sagen, aber Inter ist, glaube ich, die backen momentan ja, gar keine Brötchen.
Das ist wieder was ganz anderes.
Ja, aber zu Jovic glaube ich auch, also ich glaube, dass Belotti der perfekte Mann wäre, aber Jovic, glaube ich, darf man nicht außer Acht lassen, denn auch Fabrizio Romano hat bestätigt, dass Milan kurz vor dem Transfer war im Winter sogar für Jovic oder sehr konkret dran waren, aber Jovic wollte dann zu Frankfurt, weil er die Stammplatzgarantie wollte und dass das quasi für Frankfurt gesprochen hat. Und Jovic hat auch gestern oder was heute sogar in der Früh in einem Interview gesagt, wie sehr er nicht Rebic vermisst. Und
die waren sehr gut befreundet.
Er schickt halt mal zwei, drei so Herzchen-Emoji rüber und dann schauen wir mal. Was passiert, ja.
Ja, und du musst mal gucken, die ganzen Slaven, also bei Milan sind einige Slaven mittlerweile. Wir haben Mandzukic, wir haben Rebic, wir haben Ibrahimovic, der, sag ich mal, slawische Wurzeln hat. Wir haben Krunic aktuell noch. Hab ich jetzt alle?
Vier würden uns, glaube ich, passen. Ja, genau. Dann wird sich der Jovic wahrscheinlich auch wohlfühlen.
Ja, glaube ich aber auch.
Dass wir die Frage sportlich. Jetzt hat aber jemand dann auch noch die Frage gestellt, wer könnte den Ibrahimovic in der Kabine ersetzen, als Persönlichkeit in der Führungsrolle? Und da wir wahrscheinlich zur Erkenntnis kommen werden, dass es niemand kann, wäre jetzt die Fortführung gewesen, glaube ich, ist es für Milan nur die Möglichkeit, dass Ladan eben jetzt nochmal ein Jahr verlängert. Und in dieser Zeit, in diesen anderthalb Jahren, wo Zlatan noch da ist, dass sich einfach wie Spieler wie Donnarumma, Kessié, Theo Hernandez einfach in der Persönlichkeit nochmal weiterentwickeln oder vielleicht auch Persönlichkeiten holst wie ein Belotti, das wäre wieder was anderes, aber dass es dann einfach die Quantität an Führungsrolle dann übernimmt, um Ibrahimovic ein bisschen aufzufangen. Also so ist es unmöglich. Niemand auf der Welt kann die Führungsrolle von Ibrahimovic. Da kannst du holen, wen du willst. Also ich wüsste nicht mal jemanden, der 80% übernehmen kann von Ibrahimovic. Aber vielleicht wird euch ja jetzt spontan jemand einfallen, wer so als Führungsrolle für Milan, so als Ü30-Mann in Frage kommen würde, wenn dann, man muss ja gar nicht Ü30 sein, aber der für Ibra in die Bresche springen könnte.
Ey, ganz ehrlich, also ich glaub, ne? Ja, mir egal, sag du zuerst.
Also ich glaube, den wirst du nicht eins zu eins ersetzen können, das haben wir gerade schon festgestellt, weil du hast ja nicht bloß diese Führungspersönlichkeit an sich, du hast ja auch diesen unbedingten Willen, alles gewinnen zu wollen und alles dafür zu tun, also diese unfassbar professionelle Lebensweise, die haben, glaube ich, nicht besonders viele Spieler und das zu ersetzen, ich weiß nicht, also da muss man, glaube ich, schon darauf hoffen, dass diesen unbedingten Willen, das alles zu investieren, alles zu gewinnen, der das irgendwie noch auf andere Spieler vermitteln kann.
Ja.
Weißt du, was ich so krass fand? Mandzukic ist eigentlich auch jemand, der ein absolutes Mentalitätsmonster ist, ein absoluter Führungsspieler. Ich fand diesen Tapetenwechsel so krass, als der Mandzukic reinkam gegen Crotone. Der wirkt gegen Zlatan von seiner Aura her wie so ein Lamm. Das muss man erstmal sagen können über Mandzukic, ne? Deswegen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand gibt, der nur annähernd diese Aura hat und diese Führungspersönlichkeit, die Zlatan hat. Also, nee, beim besten Willen. Ich fand diesen Kontrast so krass mit Mandzukic. Und daher denke ich auch nicht, dass das jemand genauso auffangen kann. Aber was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht so ein ähnliches Modell wie Gigi Buffon bei Juve. Der ist ja eigentlich auch nur noch als Maskottchen da. Und für die Kabine. Weil er auch ein absoluter Führungsspieler ist und ich denke schon, dass er in der Kabine sehr wertvoll ist für das Team. Ja, manchmal,
wenn keiner spielt. Auf jeden Fall,
ja. Ja, aber an wen denkst du da? Wer fällt da denn da so ein? Dass man es kurz schon wieder werden könnte.
Keiner, außer Ibrahimovic selbst.
Ah, okay.
Ich meinte nur, dass man sowas Ähnliches machen könnte mit ihm. Dass
er
den Buffon von Milan gibt.
Okay, wenn Zlatan jetzt offiziell seine Karriere beendet, bleibt er trotzdem noch im Kader als Maskottchen, so hast du das gemeint jetzt.
Genau, und wenn Milan dann in 2-3 Jahren die Champions League gewinnt, dann war er im Kader und kann sagen, er hat die Champions League
gewonnen. Kann er sich einwechseln lassen.
Ja, wie der Buffon, das ist doch genau das selbe Thema. Ja, er will auch nur noch die Champions League gewinnen, mehr will er doch nicht.
Ja, okay,
cool. Ja. Aber jetzt ja. mal Spaß beiseite. Klar, Mandzukic ist jemand, der von der Mentalität her, ja, und auch von seinen Leaderqualitäten kann er ein junges Team führen, aber bei weitem nicht so wie ein Ibrahimovic.
Ja, Ibrahimovic, keine Ahnung, jetzt steht Milan in einer Krise, sie verlieren ein Spiel, dann haut Ibrahimovic irgendeinen Scheißspruch raus, die Medien stürzen sich drauf, das macht er doch komplett gezielt, alle stürzen sich auf Ibra und die ganze Mannschaft kann in Ruhe wieder trainieren. Das ist ja Wahnsinn, also das ist ja, das kennst du sonst nur so, weiß nicht, von Mourinho, der hat es früher auch gemacht, jetzt keine Ahnung, die Mannschaft steht unter Druck, dann feuert Mourinho aber volle Hütte gegen den gegnerischen Trainer und beschimpft ihn und Mourinho steht da und saugt alles auf und so macht es halt Ibra auch und von dem her, ja, sowas gibt es halt nicht. Also, wie gesagt, die Aura, jetzt nur ins Spielfeld zu kommen und etwas zu verändern, vernehme ich tatsächlich bei Hakan Calhanoglu aktuell, auch wenn Ibra nicht spielt, dann finde ich, dass Hakan der Mann ist, wo sich die Mannschaft aufhängt, wo du auch meinst, das ist der Mann, der initiiert, der kreiert, der kann immer was erzeugen, aber die Persönlichkeit da, ist er vielleicht bei 2%, wenn Ibrahimovic bei 100 ist. Also, aber ja. Jetzt, um eine stiller Aura Leader. Zu beschreiben.
Also meinst du ein stiller ja. Leader quasi. Ja, das, ja, genau. Das kann man machen. Ja, da so kannst du ja. schon argumentieren, definitiv. Ja.
Wie viel Zeit haben wir bis zur Pause?
Noch, noch 2,5 Minuten.
Noch 2,5 Minuten. So, da war noch eine Frage zu Ibrahimovic. Aber ich weiß nicht, wie weit das die so ähnlich war. Also die war sicher ein bisschen ähnlich. Wo ist sie denn? Ja, es sind viele Fragen. Da. Ist Milan in der heurigen Saison ohne Ibrahimovic schwächer, beziehungsweise ist er sportlich sowie persönlich, jetzt wollen wir es nur auf die heurige Saison beschränken, zu ersetzen? Das hat ja Milan eigentlich sehr lange unter Beweis gestellt teilweise, lieber Thompson. Wie geht's dann trotzdem so lange ohne
Ibrahimovic? Also ich denke, es kommt so wichtig ist. Es kommt darauf an, wie viele von den Spielern, die relativ wichtig sind, ausfallen. Also man hat zum Beispiel gesehen gegen Atalanta oder auch gegen Juve, dass es eben dann doch einer zu viel war, der gefehlt hat, dass zum Beispiel diese Achse aus Calhanoglu und Bennacer gefehlt hat. Und also wenn man so einen richtigen Mix drin hat, dann kann man auch Ibrahimovic auffangen, glaube ich. Das hat Milan ja auch eine gewisse Zeit lang unter Beweis gestellt, wie gerade schon gesagt. Aber natürlich, wenn du da so einen Faktor vorne drin hast, wie ihn schon allein physisch auch ein Grund dafür, dass Milan so viele Elfmeter bekommt, weil du einfach kaum Wege hast, ihn zu stoppen da vorne drin. Und auch die Art und Weise, wie er spielt und wie er in Pioles System reinpasst, als jemand, der die Bälle auch festmachen kann, der wartet bis, oder der den Ball halten kann, bis das restliche Team aufrückt und Chancen kreieren kann. Ich denke, es ist schon schwer, jemanden so zu kompensieren, aber es kommt halt wirklich auch darauf an, wer ansonsten noch auf dem Platz steht. Also man hat gesehen, dass zum Beispiel mit Calhanoglu hinter Rebic oder Leao, wer auch da teilweise in der Sturmspitze gespielt hat, doch einiges noch geht, auch wenn er nicht auf dem Platz steht.
Mhm. Ja, absolut.
Ja, dazu eine interessante Frage, die da gut dazu passt, ist eigentlich, Milan war ja trotz der vielen Verletzten immer noch sehr stark, also schreibt da ein Patreon, glaubt ihr, dass die anderen großen Teams wie Inter, Juve und Roma überhaupt genauso stark performen könnten, wenn sie auf 6-7 Leistungsträger verzichten müssten? Also sagen wir jetzt mal, bei Inter fallen jetzt 2 Monate Barella und Lukaku aus.
Also ich glaube, bei Barella, muss ich sagen, wird es schwierig. Das ist meiner Meinung nach aktuell neben zum Beispiel auch Kessié einer der stärksten Mittelfeldspieler der Serie A.
Aber Lukaku auch. Ich finde Lukaku auch. Wenn Lukaku fehlt, ja. Wie oft hat Inter da einen auf den Sack bekommen? Also ich weiß es nicht. Also
sind wir mal ganz ehrlich, also die Alternative mit Lautaro Martinez, jeder weiß, was er kann, aber da fehlt auch schon noch einiges, bis er auf dem Level ist von Lukaku. Auch so rein physisch kann man ihn überhaupt nicht ersetzen. Also das ist schon beeindruckend, was Lukaku daraus hat. So dieses Tempo mit der Größe, mit der Wucht und dann die Technik dazu noch. Also,
ja, das ist Wahnsinn. Wie eine Dampfwalze.
Es ist aber wirklich schwierig zu beantworten, die Frage.
Ja, es ist schon schwierig.
Aber auch, auch die Abwehr bei Inter, wenn da jemand ausfällt, also da wird es auch dünn. Okay.
Ne? Ja, kennt man doch die Spiele, wenn Bastoni ausfällt und Kolarov spielt, da wird es eh schon knusprig meistens. Ja.
Also mit Kolarov und Dambrosio, da gewinnst du kein Scudetto. Nee.
Ja, Bei Inter ist es wahrscheinlich wirklich schwieriger. Die haben ja wirklich die letzten Monate, da fehlt vielleicht mal einer, mal dass ein Vidal ausfällt und dann Brosi, aber ansonsten, zu Beginn der Saison hatten sie ein paar Ausfälle, aber momentan hatten die wirklich kadertechnisch kaum Ausfälle. Also bei Inter tue ich mir auch schwerer, bei Juve glaube ich hingegen, die hatten auch richtig brutal viele Ausfälle.
Ja.
Auch Ronaldo, Dybala sehr lange ausgefallen und da im Mittelfeld mal drei, vier Leute, also die hatten auch ähnlich viele Ausfälle wie Milan und ich glaube, ja, bei Juve ist es einfach die Breite im Kader, die stecken das so weg. Also da würde ich sagen, ja klar, sie können jetzt auch nicht sagen, ja, wir spielen jetzt ohne Ronaldo, aber sie gewinnen dann halt auch Großteil der Spiele und ich würde bei Juve
Wobei,
schon.
René, eine Sache müssen wir wirklich erwähnen. Also Ronaldo ist da schon der Key Player. Also wie oft warst du, ich habe da Statistiken gesehen, wie schwach Juve diese Saison ohne Ronaldo war. Also Ronaldo hat, also wenn Ronaldo fehlt, hat Juve größere Probleme als Milan, wenn Ibra fehlt. Und was ich auch krass fand, als Juve gegen Inter gespielt hat, die waren chancenlos in der Liga und da haben aus der Stammelf vielleicht drei Leute gefehlt. Die beiden Außenverteidiger, ich glaube, McKennie hat noch gefehlt. Und die waren chancenlos gegen Inter. Also, ich weiß es nicht. Ich
Wobei
weiß
bei
es
Inter
nicht.
halt, ach, bei Juve halt immer noch dieser Pirlo-Faktor mitschwingt, wo man
Genau, ja.
nicht so 100% sicher ist, was kommt da jetzt am Ende bei raus.
Ja, muss man mit berücksichtigen, das stimmt, ja.
Aber ich glaube, wir müssen jetzt unbedingt in die Pause.
Ja, hast du recht, alles klar. Liebe Tifosi, das war Part 2 von unserem Special Podcast über den AC Mailand. Und ja, ihr hört uns gleich wieder nach einer kurzen Break bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Australian Open, das erste Grand Slam des Jahres. Und mit Chip in Charge seid ihr auf dem Laufenden. Jeden Morgen gibt es die Nachtwache, einen 5-minütigen Überblick über all das, was in der Nacht passiert ist, während ihr schläft. Und so täglich wie möglich gibt es den regulären Podcast mit Philipp Joubert und mir, Andreas Thies.
Ja. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit Part 3 von unserem AC Milan Special Podcast, Zungenbrecher hier, mit Tom Strecker, unserem Special
Und
Guest.
sprach wieder Sascha Baharian.
Ja,
Das ist
genau. Persönlich, himself.
So, wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar, wird sich Milan in den Top 3 dauerhaft etablieren können oder ist es ein One-Season-Wonder diese Saison? Thompson.
Nee. Also ein One-Season-Wonder, das ist für mich nicht. Das hat ja schon in dieser Lockdown-Pause angefangen, also beziehungsweise in der Zeit danach, dass man auch einfach gesehen hat, dass da ein richtig, richtig starkes Team zusammengewachsen ist, nicht nur sportlich, auch menschlich. Und ich glaube, wenn das in der Konstellation so weitergeht und man kann da schon oder dem Vernehmen nach arbeiten, Maldini und Masaria vor allem auch immer mit dem Wissen im Hintergrund, dass es auch menschlich ins Team passen muss, weil man da wirklich ein Top-Gebilde zusammengestellt hat. Dass das eben mit einfließt in die Kaderplanung. Also ich glaube nicht, dass das nur was Kurzfristiges ist für diese Saison. Auch weil die Arbeit generell stimmt, auch von Pioli.
Ja,
Ja.
Sascha,
Ja, ich sehe es eigentlich
zustimmen.
auch so, definitiv. Also das ist kein Zufall. Du siehst einfach, es ist ein funktionierendes System. Es ist nicht von einzelnen Individuen abhängig. Na, wie gesagt, wenn Ibra fehlt, diese Maschinerie läuft weiter. Und das ist auf jeden Fall ein ja, erarbeiteter Erfolg und für mich auch kein One-Season-Wunder.
Was ich allerdings mal noch erwarte, ist, ob sich Milan vielleicht, wenn es denn mit der Champions League klappt, ich möchte jetzt mal hier keine Ansprüche stellen, ob da vielleicht von Pioli auch nochmal so eine kleine Weiterentwicklung kommt. Ich meine, man kann ja nicht immer diesen Pressing-Fußball spielen. Das kommen ja auch gerade in der Champions League noch andere Gegner. Obwohl man sich da natürlich auch mit dem Pressing-Fußball anpassen kann, aber ich glaube, da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht auch noch so spielerisch-taktische Entwicklung kommt bei Pioli selber.
Aber es
Ja, du
ist dann
musst.
schon bei Mannschaften oft zu erkennen, die spielen dann ihren Stiefel dann auch in der Champions League durch und es ist ihnen scheißegal, gegen wen sie spielen. Jetzt RB Salzburg zum Beispiel, die spielen in der österreichischen Bundesliga dasselbe wie gegen Liverpool. Also, ja, warum soll sich Milan nicht auch gegen die großen
Ja,
Mannschaften
natürlich.
dran?
Ich meine, der Pressing-Fußball, die Art und Weise, wie Pioli spielen lässt, der passt ja auch eigentlich perfekt da rein. Das
Es
ist ja
ist
auch
eine
nichts, wo
sehr
du,
moderne Spielweise
ja,
eigentlich. Ja.
es ist ja auch nicht nur dieses reine Pressing, wie es der BVB und der Klopp zum Beispiel früher gemacht hat, oder?
Ja.
Es ist ja gezieltes Gegenpressing, schnelleres Umschalten und man hat aber auch die Möglichkeit, Chancen zu spielen, wenn man mal gegen Vereine wie Crotone zum Beispiel steht, die relativ tief stehen, auch wenn es da vielleicht noch nicht ganz so sauber läuft, wie wenn man sein eigenes Spiel durchziehen kann. Aber ich glaube, vielleicht muss da wirklich noch ein Schritt in der Entwicklung her, dass es dann auch auf Champions League Niveau gut passt. Da bin ich mal gespannt, ob der kommt.
Ja, was man auch beachten muss, ist beim statistisch wurde zum Beispiel auch bewiesen, dass beim Gegenpressing die Spieler nicht so viel rennen, wie wenn sie 50, 60 Meter komplett wieder in die eigene Hälfte müssen. Ne? Nur mal das so als Randinformation. Mhm. Ja.
Ja. Und zu der Frage, ob Milan sich in der Top 3 etablieren kann, glaube ich, da gehört auch mehr dazu, als aktuell ist nur Pioli und die Mannschaft zu sehen, sondern man muss einfach ganzheitlich betrachten, wie Milan oder welche Entwicklung Milan in den letzten anderthalb Jahren genommen hat nach dem chinesischen Volldesaster. Jetzt Management, Scouting, Trainer, Mannschaft, kadertechnisch oder auch wenn man auch nur sieht, wenn man das ein bisschen verfolgt mit Sponsoren, auch Gazidis ist stark kritisiert worden, aber man verliest eigentlich auf der Homepage fast jedes Monat einen neuen Sponsor, wie groß das die dann sind und wie viel das dann ausmacht, kann man schwer abschätzen, aber man liest eigentlich auch da, dass auf dieser Ebene mit dem sportlichen Erfolg auch neue Sponsoren wieder aufsteigen und Milan hat natürlich eine andere Anziehungskraft und von dem her glaube ich, dass Milan mit sportlichen Erfolgen auch sich mit dem Rest anpassen kann und wird und von dem her, auch wenn jetzt Ibrahimovic mal nicht mehr da ist, dass Milan trotzdem stark performt, weil ich glaube, das war da ein bisschen auch so die Frage, ob man dann auch weiterhin noch sich in den Top 3 da etablieren kann. Eine sehr interessante Frage für mich, eigentlich nicht zu beantworten, aber weil wir gerade auch bei Pioli ein bisschen waren. Falls Pioli aus irgendwelchen Gründen aufhört, kann Bonera sein Nachfolger werden?
Also, das
bist du ein Bonera-Fanboy? Also, ich will ja über Bonera eigentlich nichts sagen.
Also, ich kann. Das kann man schwer beurteilen. Wie viele Spiele war auf der Bank? 2 oder 3?
Ja, ich glaube auch.
Ich ja, sowas, oder? Ich meine, haben sie ja alle gewonnen.
Könnten 3 geworden gewesen sein, ja. Er war ungeschlagen auf jeden Fall.
Ja, umgeschlagen, ja, aber das ist ein bisschen, also ich glaube, da fehlt noch viel. Er hat ja bloß mit den, in Anführungszeichen, mit den Grundlagen gearbeitet, die Pioli da legt oder die das gesamte Trainerteam da liegt. Also hat er jetzt nicht irgendwie seinen eigenen Fußball da durchgetrieben.
Ja, aber er hat mehr Erfahrung als Pirlo. Also Juve übernommen hat, muss man ehrlich sein, es ist deutlich mehr.
Ja, das stimmt. Das muss man ihm lassen, ja. Nee, aber ich glaube auch, wir können das gar nicht bewerten. Ja, mit Bonera ist leider bewertungsfrei und außen vor, weil ja, was willst du bewerten an ihm, ne?
Ja. Eine Frage, die das aber, glaube ich, wieder widerspiegelt, was wir jetzt eigentlich gesagt haben, ist, das brauchen wir, glaube ich, was macht Milan momentan einfach so stark? Also ich denke, es ist einfach das Gesamtkonstrukt, was da gewachsen ist in den letzten Monaten, was man auch ein bisschen so gehört hat. Dann eine personelle Frage oder was wir da denken dazu. Man merkt, Milan, also das ist die Aussage, hat eine kleine Schwachstelle am rechten Flügel. Wer wäre realistisch eine Verstärkung für euch im Sommer und wer wäre da euer Traumspieler auf dem rechten Flügel? Vielleicht, was man denken, was könnte da passieren oder was muss auch passieren? Und wer muss sich im Sommer verpissen?
mein ganz besonderer Freund Samu Castillejo. Also,
wieso dein besonderer Freund?
Es macht es wie damals Cananulu zu Gattuso-Zeiten und sowas. Er macht mich einfach wahnsinnig. Mit seiner Entscheidungsfindung. Und also es gab mal Zeiten, gerade wie gesagt, wo Gattuso noch Trainer war, da war das einer der Spieler, die ständig, wenn sie einen Ball hatten, in irgendeiner Aktion von überall einen Abschluss gesucht haben. Das hat mich einfach wahnsinnig gemacht, anstatt irgendwie mal was Sinnvolles mit dem Ball zu machen. Ja, also ich glaube, da läuft es dann schon auf eine Trennung raus. Natürlich, wenn Angebote kommen und ganz hoch im Kurs steht ja Tovin, der Leistungsträger von Marseille. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob die Berichte stimmen, von wegen der Vorvertrag wäre schon unterschrieben und so ein Zeug, aber er scheint ja auch Milan zu favoritisieren von den Vereinen, die Interesse haben. Und ich glaube, das wäre dann halt wirklich schon der Schritt, wo man sagt, das ist so qualitativ von Liga-Mittelfeld zu Champions-League-Niveau. Ja. Auch so vom Spielertyp zwar ziemlich ähnlich oder eigentlich der gleiche Spielertyp, aber eben qualitativ nochmal vielleicht sogar zwei Stufen über Castillejo.
Also mein Wunschspieler, wir reden ja hier von einem Wunsch. Ja?
Also ich glaube, wir haben jetzt denselben Wunsch.
Echt? Oh, was wird jetzt kommen?
Nee, ich glaube nicht.
Also glaubst du nicht? Wir sagen es bei drei, wir zählen von drei runter und jeder sagt einen Namen.
Okay. Ich bin gespannt.
Und du erklärst dann warum.
Okay. Drei, zwei, eins.
Bernadeschi.
Ich wusste, dass du Berardi sagst. Ich wusste es.
Berardi, okay, nicht Bernadeschi. Sascha ist dran, Bernadeschi, okay.
Ja, cool, also, Berardi, ja, auch, aber wir reden ja hier von absolutem Wunsch und ich würde mich für Bernadeschi entscheiden, weil ich glaube, dass er zu unserem Fußball mega reinpassen würde, weil wir auch viel Positionsübergabe da vorne haben, sehr flexibel vorne sind und ich lasse mich da jetzt auch nicht von seinen Leistungen bei Juve blenden. Ich glaube, der braucht einfach eine Menge Vertrauen, um seine Leistungen abrufen zu können. Und ich glaube auch, dass Pioli das Händchen dafür hätte. Ja, er ist sozial sehr intelligent, der weiß, wie er junge Spieler oder generell Spieler anzupacken hat. Und ich glaube schon, dass Pioli den wieder in die Spur kriegen würde. Und wenn Bernadeschi sein volles Potenzial abrufen würde, dann wird der auch richtig einschlagen. Aber ja, ich weiß jetzt auch, mit welchen Gegenargumenten ihr mir kommt. Ja, der ist zu teuer. Ja, sehe ich genauso. Ich rede hier nur von meinem sportlichen Wunsch.
Ja, so teuer wird er nicht mehr sein, glaube ich. Also,
ja, ich weiß. Glaub,
der wird für zwei Kisten Bier.
Zwei Kisten Bier, Alter.
Mittlerweile irgendwie so ein Running Gag von Juve, irgendwie überall Bernadeschi mit anzubieten.
Ja,
Gefühl
ist. Ja. Ich würde den mit Kusshand nehmen.
Mit Sahnehäubchen oben drauf.
Ja, nee, ich würde den mit Kusshand nehmen, aber auf Platz 2, René, wäre es schon richtig gewesen. Bernadeschi, definitiv. Berardi, nicht Bernadeschi, jetzt sage ich wieder Bernadeschi.
Ja, also ich finde einfach Berardi auch. Über erst ist ein Mann für mich, der magische Dinge produzieren und kreieren kann und seine Statistiken sprechen einfach seit Jahren. Also Bände, das ist einfach Wahnsinn. In der vergangenen, abgelaufenen Saison hat er 24 Scorerpunkte gemacht und da ist er nicht die erste Saison, wo er so gescored hat. Ja, Berardi ist krank und irgendwas ist da ohnehin faul, denn ein Spieler mit so einer Qualität, mit 26 immer noch bei Sassuolo.
Verstehe ich auch nicht.
So ganz, da muss einer eine Waffel haben oder was, ich weiß nicht. Also,
vielleicht hat er ja irgendwelche Knieprobleme oder so, so wie der bei der.
Schlechte Zähne. Der Sissoko damals, der dann nicht zum Spieler gekommen ist.
Ich sehe hier gerade aber letzte Vertragsverlängerung, Oktober 2019, Vertrag bis 2024, also billig wird's nicht.
Nee,
das wird auch auf keinen Fall billig. Nein, es wird auch nicht billig. Also die haben auch von Summen ihr vor 40 Millionen gesprochen. Ich glaube, das entspricht auch seiner Leistung. Also ich glaube auch nicht, dass Berardi realistisch ist. Glaube ich jetzt nicht, wenn Milan jetzt nicht einen Spieler hat, den unbedingt Sassuolo möchte. Keine Ahnung, vielleicht sind sie geil auf Pobega und da kann man ein bisschen, weiß nicht, aber das ist Fantasie. Ich glaube, realistisch und auch qualitativ wäre auch der Taubin von Marseille, glaube ich.
Ja.
Man muss auch realistisch bleiben, Target, da liest man auch wirklich viele Berichte auch von seriösen Quellen, dass Milan da dran ist, also da ist was dran und warum soll Milan dann für einen Berardi, der vielleicht etwas stärker ist, Taubin hat natürlich auch mal eine schwere Verletzung gehabt, aber wenn du den ablösefrei holst, für normalen, vernünftigen Gehalt wahrscheinlich, sage ich, was hast du da verloren und ist mindestens eine Klasse besser als Castillejo und Selmakers ist ja ein guter Mann, ein ordentlicher Backup. Also von dem her ist Taubin wahrscheinlich realistisch und der wird es vielleicht dann auch werden.
Ja.
Aber gut. Dann müssen wir schon wieder Pause machen oder haben wir eh noch Zeit?
Was für Pause? Wir haben doch gerade erst angefangen.
Ja, weißt du, ich bin da. Okay. So.
Alter.
So, warte mal, wie was starten wir da als nächster rein? Schwierige Frage. Sehr schwierige Frage. Ein Patreon fragt uns, wer ist für euch die größere Milan-Legende? Franco Baresi oder Paolo Maldini?
Oh, das ist fies.
Maldini.
Das ist fies.
Also, wenn man.
Ich sag ganz klar Maldini, weil er ist einfach in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, mit Milan-Spieler gewesen.
Ja, das ist ein Argument.
Das war schon für mich den Ausschlag.
Ja, bei mir ist es auch so. Also ich meine, warum ich Milan-Fan geworden bin, da hat Maldini sehr, sehr große Anteile dran gehabt. Und Baresi, ja, der hat halt dann irgendwann auch aufgehört. Und ja, ich habe halt
Parisi. Ja, wir sind ja schon ein bisschen älter, Sascha, wir zwei. Also ja, ich sind kann wir. Mich schon ein bisschen an Parisi aber noch erinnern.
Ja, ja, nee, erinnern auch, aber wir beide haben ja die 80er nicht mehr so bewusst mitbekommen, weil wir noch zwei kleine Hosenscheißer waren. Und Parisi hat ja zu der Zeit schon, ja, in der Zeit war der halt schon Profi gewesen und hat da mitgewirkt. Und Maldini ist ja eigentlich erst so richtig durchgestartet in den 90ern, sage ich mal. Ne? Und das haben wir dann schon bewusster mitbekommen. Und deswegen, ja, muss ich mich dann Tom anschließen. Also ich glaube, also für mich ist es auch Maldini, weil ich ihn mehr miterleben konnte, wie das Wirken von Baresi. Ne?
Also ja, Baresi war schon bis 97 eigentlich bei Milan und glaube, ich habe gestartet mit Serie A, so 92, sowas in dem Bereich.
Ja. 98 hat er aufgehört, Baresi. Also das wäre zum Beispiel genau die Zeit, wo ich dann ein, zwei Jahre später erst zu Milan
gekommen bin. Okay, du hast, ihn gar nicht wahrgenommen. Also ich glaube, es ist, warum die Frage auch gekommen ist, glaube ich, weil es sehr oft auch kommuniziert wird oder was man so mitbekommt von den Ultras, von der Kurva Sud, also da ist es eigentlich ganz klar Franco Baresi. Das war auch damals relativ hart, als Maldini seinen Abschied gehabt hat und dann haben sie die Baresi-Fahne geschwenkt, soweit ich mich da noch erinnern kann und ja. Da kam sowas wie, es gibt nur einen Kapitän.
Ja, so dumm, und ne? Also,
das ist Franco Baresi, also das ist natürlich richtig hart, also der Maldini hat da ein bisschen mal Zoff, glaube ich, mit den Ultras. Von dem her ist es in der Kurve ist es ganz klar Baresi. Ich kann auch für mich sprechen, für mich ist Maldini das Symbol von Milan und Baresi natürlich, hat man natürlich mitbekommen und wenn man alte Spiele schaut oder Berichte liest und in der Qualität ist ihm auf keinen Fall was nachgestanden. Also Franco Baresi war mit Beckenbauer wahrscheinlich das Beste, was jemals herumgelaufen ist, so auf der Position. Aber ja, für mich ist es auch Maldini.
Ich glaube auch, was die Ultras dem Baresi so hoch ankreiden, ist einfach, dass der auch mit in die Serie B gegangen ist, ja. Und der hat halt wirklich zu Milan gestanden. Und ich denke, dass man ihm das auch nicht vergessen hat. Ich will jetzt nichts über Maldini sagen, was auch total hypothetisch wäre. Was ich
ein bisschen mal gelesen habe, dass Maldini ein bisschen eher so einen Respekt zur Kurve hatte oder der wollte nicht so nah dran sein. Der ist jetzt nicht, keine Ahnung, übertrieben gesagt, in die Kurve gegangen, hat mitgefeiert, sondern er kam halt mal raus nach dem Sieg, hat kurz applaudiert und ging halt wieder rein und ist halt dann wieder zur Familie gefahren. Und Franco Baresi war da eher nahbarer quasi. Okay, dann geht es weiter. Wenn der Sascha sagt, wenn wir wieder eine Pause haben, dann eine interessante Frage noch. Wie findet ihr es, dass das San Siro ersetzt werden soll? Mal die erste Frage, machen wir das. Thompson?
Gut. Also, was heißt gut, aber naja, wenn man halt sieht, dass der ganze Verein mittlerweile in Bewegung ist, also dass sich da so viel entwickelt, auch was die Internationalisierung angeht und so weiter und so fort, und dann schaut man sich das San Siro an und das ist halt mittlerweile, naja, also
von immer noch das schönste Stadion der Welt.
Ich finde es ungelogen wunderschön, auch so von dem ganzen, von der Skyline zum Beispiel, wenn man diese Bilder sieht, das San Siro im Hintergrund des Mailand. Aber so von der Moderne her ist es dann doch eher vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, um es mal freundlich auszudrücken. Also ich habe da so Erlebnisberichte auch von Bekannten noch, die da ab und an mal waren mit Toiletten, die eigentlich nur Löcher im Boden waren und solche Sachen. Das passt halt nicht mehr so ganz rein. Und ich glaube aber auch einfach, dass es wirklich unfassbar teuer sein wird, den Betonklotz irgendwie zu restaurieren, zu sanieren. Mhm. Weil generell, also es heißt ja auch so, Neubau ist besser als Umbau. Mhm. Und ich glaube, in der Dimension, das wird ein Loch ohne Boden, das dann sie oder irgendwie zu renovieren oder auf den Stand zu bringen, der irgendwie da in die heutige Welt reinpasst. Mhm. Und im Endeffekt muss man auch einfach sehen, so finanziell Milan und Inter brauchen einfach diese Zusatzeinnahmen.
Ja, um aufzuschließen. Die Inter und die Milan verantwortlich haben es ja schon mehrmals deponiert, dass es schlichtweg finanziell nicht machbar ist, das San Siro zu sanieren. Sie wollen ja einen Teil des Stadions erhalten lassen und dort dann irgendeinen Basketballplatz machen mit einer Wand oder weiß nicht, wie das genau aussehen soll oder ein Turm der vier, glaube ich, soll stehen bleiben oder was, weiß ich. Ja, also klar, das Herz, glaube ich, einen jeden Inter-Fans oder Milan-Fans blutet. Natürlich. Also wer wirklich das Stadion miterleben durfte oder vielleicht habt ihr noch die Möglichkeit, wenn der Corona-Scheiß vorbei ist, die noch nicht unten waren. Also ich glaube, jeder sollte das einmal in seinem Leben erlebt haben, auch wenn ihr Tifosi, keine Ahnung, von Neapel oder von der Roma seid, aber das San Siro müsst ihr mal gesehen haben. Und ja, besten Fall vielleicht auch im Derby. Es ist wirklich krank. Ja. Also ich habe schon viel gesehen, aber wenn richtig ein heißes Derby ist, und ich war auch schon, keine Ahnung, bei Roter Stern Belgrad gegen Partizan im Stadion, aber wenn das Derby wirklich zu fliegen beginnt, dann ist es schon richtig krank. Also dann kann es auch jetzt noch, auch wenn die Fossa de Leone nicht mehr im Stadion ist und alles, wer halt dann nur große Szenen waren, aber da hat das San Siro unfassbaren Lärmpotenzial. Also das ist schon ganz was Spezielles, was man einmal erlebt haben muss.
Ja, also ich denke da auch zum Beispiel an dieses Spiel aus der Rückrunde, aus der Corona-Rückrunde jetzt letztes Jahr zurück, dieses 4-2 gegen Juve. Ich muss bloß dran denken, was in dem Stadion los gewesen wäre, wenn die mit Zuschauern das Spiel von 0-2 auf 4-2.
Das wäre der Abriss gewesen.
Das wäre der Abriss gewesen. Wenn ich nur dran denke, was in dem Stadion los ist, bei Derbys oder sowas, da krieg ich Gänsehaut ein bisschen.
Ja.
Ja, ich hoffe wirklich, dass das nochmal, na gut, also die Mühlen malen ja aktuell scheinbar, was den Stadion Neubau angeht, ziemlich langsam. Also ich bin jetzt mal optimistisch und sage, San Siro mit Zuschauern wird schon noch möglich sein.
Ja, ich denke auch, ja. Ja, es ist, das Problem liegt auch bei Inter, glaube ich, aktuell, weil man da nicht weiß, wie es weitergeht. Jetzt geht natürlich auch nichts weiter, weil Milan natürlich auch von Inter abhängig ist. Wenn die jetzt vor dem Verkauf stehen, stockt das ganze Projekt. Viele freuen sich da vielleicht noch, wenn es sich noch ein paar Jahre zieht. Ich weiß nicht, ob ihr beide die Konzepte im Kopf habt. Also das eine ist ja Populus und das eine ist Manica, glaube ich, oder wie man das, das sind so amerikanische Architekturbüros. Das eine ist ja die Kathedrale und das andere The Rings of Milano. Wenn es jetzt nicht willst, dann habe ich eine spezielle Meinung dazu, aber habt ihr da einen Favoriten von den zwei Stadionprojekten? Ich nämlich schon.
Also so einen direkten Favoriten nicht, aber ich würde sagen, doch diese Kathedrale, ich meine, die ist von Populus.
Genau.
Die würde schon eher passen, außer von der Form her.
Ja,
es war eine grobe Anlehnung an San Siro.
Ja, genau. Und es soll ja ein bisschen so eine Mischung aus San Siro und Dom, Mailänder Dom, so beinhalten von den. Also ich bin da auch eigentlich bei dem Populus-Projekt. Das andere ist mir ein bisschen zu futuristisch. Und da ich eigentlich auch die alten Stadien in Italien extrem liebe, aus Marassi in Genua ist mein absoluter zweiter Favorite. Ja, richtig geil.
Ja,
tu immer mit dem anderen ein bisschen schwer, wenn du da so eine Allianz Arena 2.0 hast, so vom so eine runde Schüssel.
Ja, also ich muss sagen, ich verfolge auch Bundesliga recht viel. So der andere Verein, der so ein bisschen in meinem Herzen ist, sage ich mal, ist Werder. Mhm. Und auch einfach durch die Distanz, muss ich sagen, war ich mehr bei Bundesliga als bei Serie A spielen. Und gerade durch diese Stadien hat die Bundesliga im Vergleich zu Serie A extrem viel Reiz für mich persönlich verloren, weil es ist einfach überhaupt nicht interessant, nach Ingolstadt oder nach Augsburg oder sowas zu fahren. Und das sind wirklich so 0815 Betonschüsseln, die null Reiz haben. Und gerade zum Beispiel Mainz, das steht mitten im Feld. Das ist ein 0815 Betonklotz mitten im Feld. Und wenn ich dann sehe, ja, Neapel, das Marassi, wie gesagt, San Siro, ja gut, Juventus mittlerweile nicht mehr. Das sind einfach viel mehr Stadien, die unfassbaren Reiz haben, auch wenn da mittlerweile ziemlich viel auch im Hintergrund läuft, was Neubauten angeht. Atalanta ist jetzt mittlerweile, ja, ich weiß nicht, wie weit die sind, 90%. Nee, da fehlt schon noch, glaube ich, ein bisschen was, bis die komplett fertig sind mit ihrem Neubau.
Ich habe sie noch erlebt, ich habe nur das alte Stadion erlebt, genau, weiß nicht, zwei, drei Monate vorher.
Ja, zum Beispiel plant ja auch gerade, oder ist gerade dabei, Konzepte zu veröffentlichen. Parma ist ja genau das Gleiche.
Ja, Bologna hat auch ein geiles Stadion, war ich auch voriges Jahr, es ist auch so geil. Das fällt mir auch gut, aber ja, klar. Die wollen aber auch Teile erhalten, soweit ich weiß. Ich war auch Udine voriges Jahr, die haben auch die Nordtribüne, glaube ich, erhalten lassen, dass zumindest ein paar Dinge noch sind.
Bei Atalanta ist halt, glaube ich, auch ein Teil erhalten geblieben oder ähnlich wieder ins Stadion eingebaut. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich hoffe wirklich,
dass... eine Tribüne, die Längsseite, glaube ich.
Ich hoffe wirklich, dass die Serie auch nicht diesen Weg geht und sich dann dort irgendwie 20 die gleiche Betonschüssel wiederfinden, weil das würde wirklich viel, viel Reiz kosten für mich. Hm.
Hm. Fratello Sascha, noch eine spezielle Meinung zum San Siro? Oder,
ja, ich finde es auch traurig, wenn man es abreißen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat natürlich viele Erinnerungen daran, aber es ist, wie Tom sagt, also finanziell bist du eigentlich dazu gezwungen, weil es einfach viel teurer wäre, das Ding einfach nur zu sanieren. Und ja, daher schließe ich mich dem Ganzen an.
So, wie sieht es aktuell mit der Pause aus?
Du bist scharf auf die Pause, kann das sein?
Nee, weil ich muss mir das ein bisschen mit den Fragen einteilen. Es sind jetzt nur noch zwei, okay. Nur noch zwei und die zwei gehen sich jetzt vorher wahrscheinlich nicht mehr aus.
Okay, und alles klar, dann machen wir noch eine Pause, damit du glücklich bist. Ja?
Sehr gut.
Alles klar. Liebe Tifosi, hört uns gleich wieder bei Calcio Sermonoi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt's auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleitet. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Sermonoi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und ja, wir machen weiter mit dem letzten Part unseres Milan-Specials mit Tom Strecker und ja, René, let's go.
So, und ein Patreon hat uns die Frage gestellt, wer ist momentan der wichtigste Spieler im Kader des AC Milan? Tom, ein Mann, nicht der
Kessier.
Frank the Tank, sagt der Thompson.
Ja.
Ich sag
Sascha. Vielleicht im Vergleich zu Ibrahimovic und Co. schwebt da so ein kleines bisschen unter dem Radar, aber für mich, wie ich vorhin schon gesagt habe, neben Barella einer der besten Mittelfeldspieler aktuell in der Liga. Und die Art und Weise, wie er spielt, trägt das Team, glaube ich, ziemlich.
Ja, okay. Ja, das stimmt schon. Kessié ist sehr stark, aber warum ich Hakan gesagt habe, war, weil wir können Kessié aufgrund dessen, wenn jetzt zum Beispiel Tonali und Bennacer fit sind. Ich finde, auf der 6 haben wir Alternativen, auf der 10, also wenn Hakan fehlt, das schmerzt uns mehr, habe ich das Gefühl, wie wenn Kessié fehlt. Und ich möchte Kessiés Leistung auf keinen Fall schmälern, aber also wenn Hakan fehlt, da haben wir viel größere Probleme, glaube ich, als wenn Kessié fehlt.
Ich denke wirklich, was Hakan angeht, ist es halt auch immer so eine Sache, wer ansonsten halt noch so ausfällt. Das klingt jetzt komisch, aber zum Beispiel hatten wir jetzt das Problem, dass eben zum Beispiel neben Hakan auch noch Brahim Diaz ausgefallen ist und dann auch noch Tonali gefehlt hat und Bennacer und dann ist halt überhaupt keine Kreativität mehr da.
Ja, das stimmt.
Hakan hat Milanauer Spiele mit, also ohne Hakan gewonnen, wenn der restliche Stamm halt steht. Ich finde, es gibt noch einen Mann, das ist für mich der entscheidende Mann, den kann Milan nicht im Ansatz ersetzen. Oh, also Kessié kann man vielleicht ersetzen und Hakan kann man auch ersetzen, aber es gibt einen Mann, den kann Milan nicht mal so Millimeter ersetzen und das ist Theo Hernandez.
Ja, das stimmt.
Denn da fehlt komplett die Alternative und da muss Milan, glaube ich, auch im Sommer ordentlich sich was überlegen, dass man da einen ordentlichen Backup hat, denn da ist ja gar nichts da, nicht mal Linksfuß, also der, was überhaupt die Position spielen kann, Dalot hat es mal, ja, aber eben mehr als brav ist es nicht und Theo Hernandez ist eine Dampfwalze, eine Büffelherde, eine Gazelle, das alles, also ich weiß nicht, was der alles verkörpert, das mehr geht nicht, also ich weiß, ich schaue jetzt nicht viel Premier League und andere Ligen und ja, vielleicht mal Alfonso Davies noch bei den Bayern, wenn ich ab und mal Highlights sehe, aber Theo Hernandez, also ich weiß nicht, wie viele da an das Level aktuell rankommen. Also das
nicht viele, das habe ich auch schon mal geschrieben. Also für mich aktuell mit einer der besten Linksverteidiger, die es da so gibt.
Ja. Du brauchst auch gar kein Umschaltspiel mehr, wenn du Theo hast, weil der macht das Umschaltspiel alleine.
Ja.
Der rennt einfach nach vorne, da hast du das Umschaltspiel.
Das ist für mich unbegreiflich teilweise. Wenn da, du siehst da irgendwie Spiele 60., 70. Minute und du siehst genau das komplette Team kratzt gerade schon wieder so am Fitnesslevel, weil man hat vorher schon irgendwie ständig englische Wochen und auf einmal rennt der Typ von hinten links über das ganze Feld und denkt, oh Gott, was ist das wieder her?
Ja, das ist echt so. Ja. Das ist wirklich so.
Ja, Wahnsinn. Die anderen so, ja, Wechsel und Theo Hernandez, als wer, keine Ahnung, hätte er sich eine Line Speed gezogen oder zieht da weg wieder. Das ist echt Wahnsinn. Also, mich würde auch nicht wundern, wenn da keiner irgendwann mal einen Dopingfall aufkommt bei Milan oder so. Das ist ja Wahnsinn, was Theo Hernandez abliefert.
Ja, also da hast du schon recht, den können wir wirklich so gut wie gar nicht ersetzen. Du hast, bei Hakan hast du vielleicht noch einen Brahim Diaz, aber ich finde auch Brahim Diaz, wenn du den mit Hakan vergleichst, auch ein Witz dagegen. Ja. Aber bei Theo hast du wirklich, Dalot ist ganz nett. Aber
dem her muss ich in Thompson auch recht geben. Bei Milan sind so viele Leute ausgefallen, immer wieder über die ganze Saison hinweg. Und die einzige Konstante war Frank the Tank. Das muss man schon sagen, was der für eine Stabilität da reinbringt mit seiner Ruhe. Also, dass der diesen Verlauf nimmt.
Ja,
Frank Cassie, der was da eigentlich so dahin vegetiert ist, mal so anderthalb Jahren. Das ist Wahnsinn, was der für einen Sprung gemacht hat. Also, der ist so stark, so komplett. Ja. Also ich sehe es gleich, für mich Barella und Frank the Tank, also überragende Leute aktuell im ZDM. Also die,
aber ich finde trotzdem, wir haben auf der 6 mehr Alternativen.
Ja.
Auf der 10
aber auch von auf links, die Alternative zu Kessier fehlt eben. Also ich meine, man hat jetzt extra Meite, wie auch immer man es ausspricht, geholt. Ja. Aber sind wir mal ganz ehrlich, also qualitativ kann man das nicht vergleichen. Und wenn Kessier ausfällt, da muss dann der gute Meite schon über sich rauswachsen.
Ja, auf jeden Fall.
Milan musste es noch nicht sehr oft testen, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Ja. Ja, und zum Abschluss unseres Podcasts kommt eine Frage, die auch mehrmals gestellt worden ist. Jetzt packen wir sie als allerletzte mit rein, weil es auch das Spannungslevel ein bisschen hebt und die meisten wahrscheinlich damit gerechnet haben, dass die Frage früher oder später kommt. Da Milan ja auch nicht nur seit Corona im Jahr 2020 glaube ich, mit den Bayern auch die meisten Punkte überhaupt in Europa geholt hatte und sich auf einer ordentlichen Welle halt befindet. Und viele Tifosi fragen sich natürlich, wenn es 20 Runden gut geht, warum nicht auch 38? Die halbe Miete ist geschafft, lieber Thompson. Glaubt ihr, dass Milan den Scudetto erreichen kann? Sie müssen ihn ja nicht gewinnen, aber lassen wir das mal so.
Erreichen kann, ja. Also, wenn man sich mal anschaut, mit welcher Konstanz bisher gepunktet wurde, auch gegen kleinere Teams, wo du halt immer, gut, Inter kann man da jetzt teilweise ausklammern, die auch gut punkten, aber also Napoli und so weiter, auch Juve, die dann doch schon mal regelmäßiger patzen, wenn man wirklich die Konstanz beibehält und jetzt zum Beispiel auch noch schafft, das Derby zu gewinnen, dann kann ich mir das vorstellen. Ja. Aber ich bin wirklich vorsichtig, was das angeht. Ich würde mich, wenn mir jetzt jemand hier anbietet und sagt, unterschreibt den Vertrag und Milan landet am Ende auf Platz 3, dann würde ich es vermutlich machen, weil Champions League immer extrem wichtig ist, auch für die Finanzen, aber mittelfristig. Aber möglich, ja, doch. Mittlerweile glaubt man dran.
Also, wir haben ja schon im Vorspann des Podcasts drüber geredet, daher wiederhole ich mich einfach nur, ich hatte schon bei Tipkick getippt, dass Milan Meister wird, aber da hatte ich halt erwartet, dass in der Sommerpause noch etwaige Transfers kommen, die dann jetzt im Winter gekommen sind. Und daher kann ich jetzt sagen, ja, Milan wird Meister. Also ich denke schon, dass die Chancen richtig gut stehen. Insofern keine Schlüsselspieler längerfristig ausfallen, weil dann kann es auch nochmal schief gehen. Aber ich glaube, wenn alle Schlüsselspieler langfristig fit sind, warum nicht?
Also, ich bin jetzt Derby wird schon, denke ich, ausschlaggebend dafür sein.
Inter hat jetzt vorher noch ein richtig hartes Ding gegen Lazio. Also ich glaube, dass Milan in einer komfortablen Ausgangsposition sich
Und Rückspiel gegen Juve, das ist auch kräftezehrend in der Coppa. Ne?
Man muss auch wirklich sagen, es war wahrscheinlich die wichtigste Derby-Niederlage überhaupt von Milan, dass sie die Coppa verloren haben.
Es ist
wirklich so. Also da war ein bisschen so, da hatte man so das Gefühl, boah, es sind richtig viele Ausfälle bei Milan.
Ja.
Klar waren die Gegner stark, aber man hat so das Gefühl, also ich kann wirklich auch für mich oder für ein paar andere sprechen, klar, das Derby muss immer gewonnen werden, aber es war so, als Zlatan das Tor erzielt hat, hast du gedacht, oh Jemine, also wenn du jetzt noch zweimal gegen Juve spielst in der Coppa, ja. Das ist ja Katastrophe. Und ja. Es war wirklich dann so, man darf es ja nicht sagen, aber so ein bisschen eine Befreiung, als Eriks das Tor erzielt hat. Ja.
Also da gedacht,
wen interessiert die scheiß Coppa? Also, ja.
Also die Aktion von Maite da, dieses Foul in der 27. Eigentlich ist es komplett dumm gewesen, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch heute so, danke dafür.
Ja, und ja, Scheiß, Tom, der René
kann ein wichtiger Entscheidungsfaktor sein, glaube ich. Auch jetzt, wenn man jetzt nicht nur Meisterschaft, sondern Top 4 sieht, und da ist ja doch ein gewisser Polster da, also wirklich sagt, ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn du jetzt noch zweimal Juve hast. Das kann dich nämlich auch zermürben, wenn du da jetzt zweimal verlierst wieder. Hast du die letzten 5 Spiele 4-mal verloren vielleicht? Ja, dann start mal ein Derby rein. Na, Gratulation. Also.
Ja. René und ich, Tom, wir hatten auch privat geschrieben gehabt, so in Bezug auf das Spiel, dass wir eigentlich nicht wirklich Bock haben, dass wir weiterkommen. Weil wegen Doppelbelastung und alles und 2 Spiele gegen Juve jetzt, das wird eng so, ne? Und ich meine, klar, wie René sagt, du kannst das Derby eigentlich nicht verlieren, aber wenn man sich aussuchen könnte, welches Derby man verliert, ich glaube, wir hätten uns alle für dieses Derby entschieden. Also, ne?
Ja. Okay, also wie gesagt, ich meine es einfach auch noch ein bisschen dazu zu geben, Milan hat es jetzt mit sehr vielen Ausfällen eigentlich geschafft, trotzdem an der Tabellenspitze zu bleiben. Ich bin gespannt, wie Milan dann performt, wenn sie den Kader komplett haben, weiß ich auch nicht, ob wir das heuer mal erleben dürfen. Aber Gerüchte zu folgen, soll es ja Benacer, Kier, Tonali, glaube ich, nächste Woche zurückkommen. Gabi ist ja auch schon wieder back. Und
ist ein Mannschaftstraining, ja.
Ist ein Mannschaftstraining, ja. Also von dem her...
Benacer, ja, ich habe gelesen, Bronchitis. Ich weiß jetzt nicht, wie lange mal mit der Bronchitis ausfällt. Ich hatte noch keine.
Ich weiß auch nicht, aber es hieß ja sogar, als es hieß Bronchitis, hat der Pioli gesagt, sie warten ab, ob er nicht sogar noch auflaufen kann, im letzten Spiel gegen Cortone, aber es war ja dann eh hinfälliger. Ja, also, ja klar, die anderen muss man aus Prinzip erwähnen, Juve ist Juve und Juve kann im Frühjahr wieder auf einer absoluten Welle dahin schwimmen und es kann natürlich sein, dass Milan vielleicht gut punktet. Ich glaube nicht, dass Milan einbricht, also das glaube ich nicht, aber es können vielleicht so Spiele dabei sein, wo du mal in 5 Runden halt mal 3 Unentschieden dabei hast und 2 Siege und dass die andere Mannschaft einfach besser ist als du und dass du deswegen wahrscheinlich nicht erreichst. Also das ist vielleicht ein Faktor, aber man muss halt bei Juve sagen, Juve ist heuer halt auch nicht so stark und was bei Inter jetzt ein bisschen dazukommt, ist, das spürt man aktuell nicht, aber so Dinge wie der Verein steht vor dem Verkauf und der neue Investor, man weiß nicht, wie der zu Konto steht und das kann vielleicht ein gewisser Faktor noch werden, auch wenn das aktuell noch nicht ist, weil da können dann so Dinge aufkommen, wir wissen das doch selbst, da kommen dann die Berater mal, da klopft dann Mino Raiola mal an und sagt, ey, hallo, was, ihr habt keine Kohle mehr oder ihr übernehmt, Lukaku ist auch ein Klient von mir, also wie machen wir da jetzt weiter? Und selbst wenn gar nichts passiert, aber einfach nur, dass du dich überhaupt mit dem auseinandersetzen musst oder dass der Spieler mit seinem Berater telefoniert, ey, was ist los bei euch? Oder sicher, ihr wisst schon, was ich meine. Also, es funktioniert dann oder du wirst dann Meister, wenn alles harmonisch läuft und wenn du auf einer Welle schwimmst und Conte ist da auch, glaube ich, ein Faktor, der das auch leisten muss, der was das wegschalten muss. Aber Conte spielt halt auch immer wieder mit dem Feuer und sagt halt selbst zu Dinger wie, ja, wir haben ein Projekt im Sommer begonnen und das liegt aktuell auf Eis, weil er keine Kohle hatte für den Jänner-Transfermarkt. Gut, okay, das ist jetzt auch Nährboden wieder ein bisschen. Aktuell läuft es, Inter ist stark, Juve ist ohnehin eine Konstante und Milan ist halt doch der unberechenbare Faktor, die halt wirklich gut performen. Also von dem her, ich glaube, dass es ein Dreikampf wird bis zum Ende. Und das ist
gut in der Saison ist halt auch für die, oder sagen wir mal, für alle drei Mannschaften dort vorne drin, dass halt die dahinter, also die Roma, Lazio, Neapel, auch noch Atalanta, immer so ein bisschen, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Ausrutsche drin haben. Ich meine, bei der Roma, ich habe überhaupt keine Ahnung, irgendwie. Mal passt zwischen Fonseca und Dzeko wieder, dann passt es wieder nicht mehr und jetzt haben sie sich ausgesprochen, aber Dzeko wird trotzdem nicht mehr für die Roma spielen und was weiß ich, was da alles im Hintergrund läuft wieder.
Ja, und Kapitänsbinde abnehmen und weiß nicht, da sind ja viele so Stürme. Ja,
man hat auch nie irgendwie so das Gefühl, dass da mal wirklich das, was zum Beispiel ein Ibrahimovic mitbringt, also diese absolute Wille in wirklich wichtigen Spielen dann nochmal eine Schippe draufzulegen und die zu gewinnen, da ist. Also Lazio ist das Gleiche, oder was heißt das Gleiche, aber es ist halt auch wieder so, ich glaube, da fehlt einfach noch was, um dann wirklich den Titelkampf noch spannend zu machen bei Lazio. Mm.
Für den Titelkampf nimmt sie sich momentan extrem im Flow. Wir haben jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen. Also Lazio ist momentan richtig gut drauf, aber hat natürlich auch schon eine Menge Rückstand. Und dass die jetzt alle 3 Mannschaften überholen, Juve, Inter und Milan, glaub, also einen vielleicht, aber 3.
Pff. Niemals.
Ja, das geht sich nicht aus.
Nee. Und was ist? Na ja, gut, Atalanta, wie ich gesagt habe, hat auch wieder diese Aussetzer drin. Und die haben extrem, glaube ich, auch an der Masse von Spielen zu knabbern. Das merkt man, glaube ich, relativ häufig, dass es bei denen nicht relativ ohne Spuren vorübergeht. Mhm. Neapel, muss ich sagen, hat mich vor der Saison auch als krassen Titelkandidaten mitgezählt.
Ja, ich auch.
Aber ja, sind ja auch ziemlich furios gestartet und dann kam das Spiel gegen Milan, wo ich mich, also was heißt gewundert, aber ich war überrascht, dass Milan da so problemlos, das ist das falsche Wort, aber dass Milan da 3-1 gewonnen hat damals und das dann ging es immer so ein bisschen Schritt für Schritt nach hinten.
Ja, ich denke, was Neapel auch wehtut, ist der Ausfall von Osimhen. Der hat schon am Anfang gezeigt, wie sehr er diese Mannschaft aufwerten kann. Und ich glaube, wenn der sich nicht verletzt hätte, dann hätte Neapel mit Sicherheit ein paar Punkte mehr gesammelt.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber gut, der Sascha, höre ich im Hintergrund, fängt schon an zu jausnen. Also ich glaube, das ist das Zeichen, dass der Podcast beendet wird. Liebe Tifosi, wenn Sascha die Jause holt aus dem Kühlschrank.
Die was?
Die Jause. Ja, was ich weiß das? Nicht, Brotzeit oder wie nennt ihr das in Deutschland? Brotzeit.
Ich bin gerade Nüsse am Essen. Also ich weiß nicht, was Jause ist, habe ich schon nie gehört.
Da wir kennst die meisten Zuhörer in Österreich haben, die kennen sich aus. Du musst dich ja nicht auskennen.
Alles klar. Gut, ich vertraue dir einfach mal. Gut, liebe Tifosi, warte, lass erstmal die Nüsse zu Ende kommen, weil sonst ist das Outro total scheiße.
Ja, schluck mal runter.
Ja, schluck mal runter. So, liebe Tifosi, das war unser Milan-Special mit Tom Strecker, René Steinhuber und meine Wenigkeit. Wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß daran und ich denke, dass das Gespräch mit Sicherheit sehr, sehr informationsreich war. Und ja.
Ich hoffe doch.
Ja, ich fand's schön. Tom, ich hoffe, du hattest auch deinen Spaß mit uns.
Ja, hat Spaß gemacht, ja.
Sehr cool, dass du dabei warst, Tom.
Ja.
Noch eine halbe Stunde quatschen können hier.
Yes. Ja, und noch eine Info. Wollt ihr auch eure Fragen im Podcast hören, dann werdet Patreons von Calcio Siamo Noi der Serie A-Talk.
Genau, so sieht's aus. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Alla prossima, ci sentiamo. Und jetzt alle 3 zusammen.
Ciao. Ciao.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.